Wenn man sich mit jemand anderem in Virtual Reality trifft, in VR trifft, hat es ein ganz starkes Gefühl und Präsenz, genauso wie in der echten Welt. Das ist ganz komisch. Also zum Beispiel, ich habe noch nie eine Erinnerung geformt auf Zoom. Ich kann mich jetzt sicher an irgendeinen coolen Moment auf Zoom erinnern, ja, aber ich habe Erinnerungen in VR gemacht. Wo zum Beispiel mein Team und ich uns in Contractors treffen und dann eine Runde schießen, dann immer wieder Pause machen und dann ein Thema besprechen und sonst was. Oder ich habe mal einem Mädchen eine Demo von so einem virtuellen Konzert gegeben, wo wir so Pseudo-Date waren, ja, auf einem virtuellen Konzert. Auch das war sehr present again. Also man kann schon einige coole Sachen machen.
Ja.
Genau.
Wow. Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Unser heutiger Gast lebt in Miami. Er ist Mitglied bei Forbes Under 30 und ist Gründer von einem der allerersten Krypto-Hedgefonds. Ich spreche von Felix Hartmann. Er investiert in Technologieunternehmen mit ganz viel Potenzial, die tief drin sind in den Bereichen künstliche Intelligenz, Virtual Reality, Krypto, Gaming und vieles, vieles mehr. Ich freue mich auf ein sehr spannendes und interessantes Gespräch, wo es nicht nur um seinen sehr spannenden Weg ging, wie er von Deutschland nach Amerika ging und von dort aus sehr erfolgreicher Unternehmer wurde, sondern wir sprechen auch über die Zukunft, was die Zukunft bringt. Und das hören wir von jemandem, der mittendrin ist und an der Zukunft arbeitet. Lass uns reinstarten. Ich freue mich auf die Episode. Ich sage herzlich willkommen bei uns, Felix Hartmann.
Dankeschön, freue mich hier zu sein.
Ich sehe im Hintergrund die Palme in Dubai. Ist das richtig oder bin ich jetzt komplett falsch?
Nein, komplett falsch. Miami, andere Seite der Welt.
Okay, ich dachte, du wärst tatsächlich in Dubai, weil es sieht so ein bisschen aus im Hintergrund, nee, wie diese...
In Brickell, wie auf den Atlantischen Ozean.
Okay, ja, nice. Du bist ursprünglich von Deutschland wahrscheinlich, oder?
Deutschland.
Ja, ja,
bist du, born du raised.
Born raised, also, wo?
In Deutschland. Also ich bin
ja, wo genau?
In einer Kleinstadt namens Bad Mergentheim, so in der Nähe von Stuttgart, also 10.000 Einwohner, so 1.000 Jahre alte Stadt. Würde man eigentlich nie denken, dass ich dann hier I would end up here. Auch muss ich mich jetzt schon entschuldigen, einige Leute haben ein Problem. Ich habe ein sehr starkes Englisch, denn ich bin da 2008 schon ausgewandert, also 15 Jahre hinter mir. Daher ist mein Englisch inzwischen stärker als Deutsch, aber wir machen das trotzdem heute.
Ja, ich habe, als ich deine Videos gesehen habe auf YouTube, ich dachte so, krass, du sprichst Englisch wie der Amerikaner, perfekt. 2008 bist du ausgewandert.
Mhm.
Wie alt warst du da?
Damals war ich noch 13.
Okay, und wie ist das gekommen?
Ja, 2008 war damals die Finanzkrise in den USA, erinnerst du dich vielleicht noch? Und das war gerade eigentlich einfach so eine Opportunität, weil mein Bruder, der war in der 11. Klasse in einem Gymnasium, wo man ja oftmals so einen Austauschjahr macht. Und dann hat man für mich gesagt, hey, anstelle, dass er jetzt ein Austauschjahr alleine macht, warum machen wir nicht als Familie, dass wir für ein Jahr dorthin gehen, wir kaufen uns ein Haus, wo gerade da Foreclosures waren, Häuser zum Achtel des echten Preises verkauft wurden. Der Euro war damals $1.60. Wo sie gesagt haben, okay, wir gehen für ein Jahr hin, kaufen ein Haus, flippen es, gehen wir zurück nach Deutschland und machen alle unser Austauschjahr zusammen. Und dann kam aber heraus, dass wir zu mehr oder weniger uns von dem American Dream anstecken lassen haben. Und nach einem Jahr wollten wir gar nicht mehr zurückgehen. Und mein Bruder hat dann schon Highschool abgeschlossen. Wenn er zurück nach Deutschland gehen würde, hätte er noch 2 Jahre Abitur vor sich. Und dann hat gesagt, okay, gehe ich lieber direkt ins Studium. Und ich hatte ein Stipendium für eine Privatschule bekommen, weil auch die Möglichkeiten bei so einer amerikanischen Privatschule ganz anders waren, als wieder zurück in die Kleinstadt zu gehen. Und dann wurden ganz schnell mal aus einem Jahr 2 Jahre, 3 Jahre. Und 2011 haben wir dann unsere Green Card gewonnen, wo wir dann auch permanent Residents wurden. Also so lange bleiben konnten, wie wir wollten.
Okay. Ja, krass, interessant. Das war eine gute Zeit, damals nach Amerika zu gehen. Jetzt, wo du so erzählst.
Oh, perfect time, ja.
Ja. Okay. Und was mich interessiert ist, für all die Zuschauer und Zuhörer, die jetzt hier dabei sind von all den Plattformen, beschreib doch mal in deinen Worten, was ist das, was du machst? Ja.
Ich habe vor 6 Jahren ungefähr eine Frontier Tech Investment Firma gegründet. Also Frontier Tech heißt all diese Themen und Technologien, die wirklich an der Kante sind. Also nicht das, was jetzt, also in dieser Adoption Curve, die kennt man ja, diese Bell Curve, ja, wo wir wirklich noch so beim ersten Viertel dran sind. Also wir wollen Early Adopters sein, Innovators sein. Das heißt Technologien wie Krypto, Digital Assets, Themen wie virtuelle Realität, Space, Longevity, AI, wo wir wirklich noch diese Möglichkeit haben, einer der ersten Investoren in dieser Kategorie zu sein, aber auch obendrauf, das sind Kategorien, die wirklich die gesamte, ja, ich sag mal, Society changen können. Also wirklich, wo Paradigm-Shifts möglich sind, wo alles sich ändern kann. Von wie wir leben, wie wir arbeiten, wie wir miteinander interagieren. Auch teilweise jetzt mit AI zum Beispiel, sieht man ja zum Beispiel Gedanken über Work. Es ändert ja komplett, da kommt das Englisch wieder komplett raus. Ja. Es ändert ja komplett, wie wir Arbeit sehen. Also zum Beispiel Automatisierung und auch so Themen wie Universal Basic Income und so weiter. Also da versuchen wir halt immer herauszufinden, für die nächsten 5 Jahre, was ist das Thema, das die meiste Änderung bringt und auch bereit ist zum Investieren. Weil das große Problem an Frontier-Tech-Investing ist, dass man zu früh sein kann. Also dass man nicht das Timing richtig bekommt, dass man sagt, okay, wofür ist der Markt und die Welt bereit? Wo gibt es eine große Änderung, einen großen Breakthrough? Also auch ein Bottleneck, der gebrochen wird. Und somit haben wir vor 6 Jahren mit Krypto angefangen und dann vor 2 Jahren mit virtueller Realität weitergemacht.
Okay, das heißt, du bist voll am Puls der Zeit mit Technologie. Und also würdest du denn jetzt sagen, weil du davon gesprochen hast, diese Early Adapter, würdest du denn sagen, wir sind bei Krypto beispielsweise noch ganz am Anfang oder sind wir da schon irgendwo weiter fortgeschritten als ganz am Anfang?
Bitcoin ist wahrscheinlich schon in der Early Majority. Der Rest von Digital Assets von Web3 ist noch Early Adapter. Warum? Weil man sollte nicht Marktgröße und Wachstum während diesen Bullenmärkten mit Adoption, also Annahme, verwechseln. Was ich damit meine, ist, ja klar, wir hatten eine Trillion-Dollar Market Cap, also auf Deutsch eine Billion Market Cap in Krypto, aber wie viele Leute nutzen es denn bereits? Und da gab es auch noch extrem viele Probleme, die gelöst werden müssen und auch mussten. Und somit würde ich sagen, der Horizont, wo Krypto wirklich jedermann beeinflusst, wo man wirklich sagt, das sage ich auch oft zu anderen Leuten in der Industrie, wo ich sage, okay, wir sitzen im Restaurant. Wenn wir uns hier umschauen würden und Leute fragen würden, benutzt ihr Krypto in eurem Tag-zu-Tag-Leben? Die andere wäre nein.
Ja, aber stimmt.
Das stimmt nicht. Das bedeutet nicht, dass Krypto failed oder dass es nicht hier, dass nicht legitim ist, sondern es braucht halt mehr Zeit, weil die meiste Innovation passiert derzeit noch wirklich auf, was das nennt man Layer One, auf der grundlegenden Blockchain selbst, bevor man wirklich Applikationen drauf bauen kann. Weil du kannst keine Mass-Market-Applikationen bauen, wenn du gerade mal, keine Ahnung, auf Ethereum 15 Transaktionen pro Sekunde machen kannst. Also da muss ja noch mehr Scalability und das passiert gerade, während wir sprechen sozusagen.
Okay, das heißt, die Grundstruktur, um es in einfachen Worten zu sagen, ja, die wird permanent weiterentwickelt. Die ist jetzt noch nicht ganz so entwickelt, dass man sie für das Daily Life benutzen kann, aber es verändert sich.
Wird bald weiterentwickelt. Also zwei ganz praktische Beispiele. In den letzten 2 Jahren. In den letzten 2 Jahren ist Ethereum zum Beispiel von Proof of Work auf Proof of Stake gewechselt. Das bedeutet, früher war es umweltunfreundlich und man brauchte diese Miners. Seit letztem Jahr ist das weg. Es ist nicht mehr umweltunfreundlich. Also Nummer eins, also dieser ganze Minuspunkt ist weg. Es ist jetzt nur mit Proofs, also ich versuche es so simpel wie möglich zu halten, aber.
Ja, dass die Leute, die jetzt nicht im Krypto-Bereich so drin sind, ja, ich glaube, das ist ganz wichtig für heute, auch dass wir die mit ins Boot holen, weil wir wollen ja, ja, das auch denen näher bringen. Und wenn es.
Genau.
Ja.
Also, die zumindest, ob man es beklagen will oder nicht, also Ethereum ist inzwischen grün, es hat keine Miners mehr. Wenn man darüber mehr lernen will, kann man googeln Proof of Work, Proof of Stake. Aber mehr oder weniger, es war eine große, fundamentale Änderung, die letztes Jahr stattgefunden hat. Und es passiert, also es war das erste Mal, dass eine große Blockchain wie Ethereum so eine große Änderung unternommen hat. Die zweite große Änderung ist, dass Ethereum, wie gesagt, bis eigentlich nur Kapazität von 15 Transaktionen pro Sekunde hat. Ja, und Visa und Mastercard haben ja ein paar Tausende davon. Und da gibt es mehr oder weniger Lösungen, wie man auf Ethereum obendrauf mehr Skalierbarkeit bringen kann. Und inzwischen, Stand heute schon, ist es ungefähr 6-mal so viel Kapazität, wie es vor einem Jahr war. Also es wächst sehr messbar. Und wie gesagt, das ist ein Bärenmarkt, wo die meisten Leute denken, dass die Show ist rum, alles ist vorbei. Aber wie gesagt, diese harte Arbeit von Skalierbarkeit muss halt erstmal erledigt werden, bevor wir wirklich ein Massenmarktprodukt haben können.
Ja, ich sehe das. Das heißt, das läuft permanent im Hintergrund. Ich kann mich noch erinnern an diese Diskussion. Ich glaube, die war letztes Jahr oder vor 1,5 Jahren, wo es dann geheißen hat, ja, die ganze Bitcoins und alles ist sehr umweltunfreundlich.
Ja.
Das wurde jetzt innerhalb von einem Jahr geändert. Mit bei Bitcoin auch oder sicher nur bei Ethereum, sagst du? Ne?
Nur bei Ethereum, okay. Genau. Bitcoin ist weiterhin auf Mining und dann auch da muss man halt, gut, sie benutzen Mining. Ja, es hat verbraucht einiges Energie. Die Frage ist dann aber, okay, im Vergleich zum traditionellen Bankensystem, es ist immer noch einiges weniger. Oder im Vergleich zu, wo kommt die Energie her? Oftmals, die Miners wollen ja so günstige Energie wie möglich, also haben sie zum Beispiel oftmals in Texas, wo das Gas oftmals verbrannt wird, dass wenn du über Texas fliegst, siehst du immer wie diese Schüsse an Feuer, die in die Luft gehen, weil das Gas teilweise günstiger ist zu verbrennen, als es zu verkaufen. Also nicht das Öl, sondern das Gas. Mhm. Und Miners haben nachher herausgefunden, wie sie das harvesten können, zum Mining zum Beispiel. Ja, oder in El Salvador bauen sie inzwischen die Vulkan-Miners, die Hitze von den Vulkanen nutzen, um Energie zu kreieren. Also es gibt einige Wege, wie Entrepreneurs innovativ Energieüberschuss nutzen, um es in Mining reinzustecken. Weil manchmal, wie gesagt, du kannst jeden Energieüberschuss leichter nutzen für Mining, als irgendwo anders auf der Welt zu transportieren.
Hm. Warst du schon früher sehr technologieaffin oder wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, hey, das interessiert mich, das beschäftigt mich, ich möchte da etwas aufbauen?
Seit ich jung war, so als, keine Ahnung, mit meinem Bruder habe ich so, als ich 8 Jahre alt war, so Roboter gebaut und habe auch schon so von Weltall-Dokus mich überzeugen lassen und so, wo ich teilweise mit meinem Geografielehrer in Deutschland debattiert habe, wo ich gesagt habe, wir werden in meiner Lebenszeit zum Mars gehen. Und er sagt, nein, es wird in deiner Enkels-Enkels-Enkels-Lebenszeit nicht passieren. Und ich denke, es war teilweise auch, weil ich aus so einer Kleinstadt kam, wo ich wollte, dass das Größere draußen verfolgen. Ja? Und da habe ich auch so Bücher wie The Age of Spiritual Machines oder The Singularity is Near von Ray Kurzweil gelesen. Das ist einer der super Futurists der Welt, der so eine 87% akkurat Rate hat mit und der macht seine Prognose seit den 80ern. Und so habe ich über AI, also auch schon, keine Ahnung, als ich vielleicht 12 Jahre alt war, gelesen und so. Und es hat mich halt immer sehr angesprochen. Auch so Filme wie iRobot waren sehr shaping, sage ich mal. Weil, genau. Und über die Jahre ich hatte immer diese Passion für die Zukunft. Und als ich meinen Highschool-Abschluss gemacht habe, habe ich gedacht, okay, was machst du? Weil ich hatte dann erstmal ein Sabbatical-Semester genommen, wo ich gejobbt habe, war in einem Warenhaus, habe da so für, damals glaube ich, war noch Minimumstundensatz so 7 oder 8 Euro die Stunde und habe dann halt dafür halt, ja, Boxen geschleppt und habe dann überlegt, hey, du warst irgendwo, ich war Nummer 4 in meiner Highschool gewesen, also Abschluss, 40. Abschluss, warst eigentlich schlau, aber jetzt schleppst du Boxen, irgendwas musst du falsch machen. Und habe ich überlegt, ja, was sind deine Skills, was sind deine Passion? Da kam ich halt wieder zurück auf Futurism. Aber außer jetzt Blogs zu schreiben, was kann man damit machen? Und mir wurde klar, investieren. Und ich hatte damals kein Geld. Habe dann halt meine ersten 900 Euro, die ich von Jobbing verdient habe, dann in einen Aktienaccount reingesteckt. Und meine allererste Aktie, die ich gekauft habe, war Tesla. Aber das war halt 2012. Also stand heutigem Stock-Split-Preis, also einstelliger Preis. Also vielleicht irgendwo so $3 pro Share oder so, $4 pro Share nach Stock-Split. Und da hat dann halt angefangen. Erstmal mit Aktien, habe mich dann auch durch die College-Zeit getradet sozusagen, wo ich im Unterricht traden würde. Und eines Tages bin ich dann halt die Crypto-Rabbit-Hole runtergefallen, weil während der Uni-Zeit schon haben Leute darüber geredet. Ich habe Artikel darüber gelesen und ich habe in 2015 eine Startup gehabt, wo wir Equity-Crowdfunding gemacht haben. Und wir hatten Leute aus Venezuela und Kolumbien das angeschrieben und gesagt, hey, wir würden gerne eure Plattform benutzen, aber könntet ihr Bitcoin zulassen? Weil wir können unsere lokale Währung davon nicht nutzen, wir würden gerne Bitcoin nutzen. Und dachten, ja, Bitcoin, wieso? Okay, gucken wir es mal an. Und dann haben wir Integration mit Coinbase gebaut, mit BitPay gebaut, also wie gesagt, so um das Jahr 15, 16. Und dadurch war Bitcoin wirklich mitten auf meinem Radar gewesen, wo ich dann auf mir aufgefallen ist, warte mal, Bitcoin wächst so langsam von 200 auf $400, von 400 auf $600. Und dann ist halt der Trader mir aufgewacht. Wie gesagt, ich habe die letzten paar Jahre dann getradet und gesagt, das ist ein Multi-Year-Breakout. Da muss irgendwas hinten dran sein, wieso das passiert. Schau mal mehr nach. Und dann bin ich Stunden wirklich an Videomaterial reingelesen, Blogpost-Artikel, die originalen White Papers und so weiter. Und dann wurde mir klar, und lustigerweise war gerade zum selben Moment, wo ich das Buch Zero to One von Peter Thiel gelesen habe, wurde überredet, dass es diese Fragezeichen, diese neuen Stellen auf der Karte gibt, diese unerkundeten Plätze auf der Karte. Und wenn man die erkundet, dann gibt es ja neue blaue Ozeane, wo man wie dieses Zero-to-One-Moment haben kann, weil es alles ändert. Nicht nur inkrementeller Wachstum, sondern wirklich everything changes. Und dachte ich, wow, als ich das Buch gelesen hatte, konnte ich an nichts denken, das diesen Zero-to-One-Moment bringt, aber this is it. Und dann habe ich gesagt, hey, forget about the Startup. Ich habe die Startup verlassen, habe mich komplett darauf konzentriert, Krypto zu traden und bin halt all in die Industrie gegangen, hatte dann ein gutes Jahr und dann kam es halt eventuell dazu, dass Leute gesagt haben, hey, warum trades du nicht für mich? Und die Kumulation des Ganzen, wo dann auch meine Firma herauskam, ich habe dann auch irgendwann auf Social Media über Krypto zu reden. Und eines Tages hat mich jemand angeschrieben, angerufen. Ich dachte, das war ein Scam. Und sagen, ja, wir würden dich gerne nach Los Angeles nächste Woche fliegen. Wir wollen dich als Berater für Blockchain Consulting herbringen. Da dachte ich, I don't know. Und dann sagen sie, googelt uns. Und habe ich sie gegoogelt. Und es war eine multimilliardenschwere Handelsbank aus Kanada, wo auch der Kunde selbst seine Wikipedia-Seite gehabt hat. Da dachte ich, und ihr zahlt für mein Trip und alles? Ja, yep, we'll take care of everything. Sagt uns aber auch, von welchem Airport. Und dann sagt, okay, ja. Und dann bin ich halt hingeflogen. Fast forward ein paar Tage, saß am Dinner-Table mit dem Kunde, der auch Nachbar ist mit Leonardo DiCaprio und Keanu Reeves und sonst was. So komplette World-Change, weil ich kam gerade aus der Uni-Zeiten und dann zeige ich ihm so mein Trading-Track-Record. Und dann sagt sein Anwalt so, ja, warum geben wir ihm nicht mal so 10 Millionen zum Anfang? Und ich versuche dann halt extrem cool geil zu bleiben.
Ja, so, ja, das ist eine geile Story.
Ja, yeah, we can do that, ja. Und ich so zusammenhalten, zurück im Hotel, happy dance, ja. Aber dann kam der nächste, dachte ich, shit, wie nehme ich bitte 10 Millionen Dollar an? Und dann google ich, how to start hedge fund. Also kein Scheiß, also ich google, how to start hedge fund. Ich habe nicht mal Finanzen studiert, ich habe Politikwissenschaften studiert.
Wow, und okay, okay.
Und dann musste ich mich da so schnell
ja, klar, klar, weil ganz kurz, du kannst ja nicht die 10 ja Millionen einfach nehmen, sondern das muss ja irgendwo, da muss ja ein Konstrukt dahinter sein, ein natürlich Unternehmen, ein Geschäftsmodell, aus klar.
Sicherheit, Dokumente, ja, was, welche Verträge die sie da schreiben und alles. Also, sag mal, vielleicht ein Verband, der würde vielleicht mal ein paar tausend Dollar schicken, aber jemand, ein Fremder würde nicht 10 Millionen einfach aufs Konto zuschicken lassen. Vor allem von Steuern und allem drum und dran dann. Ja. Genau. Und dann habe ich halt drei Anwälte gefunden, die damals, das war Anfang 2018, da gab es auch fast gar keine Anwälte, die Krypto angefasst haben. Gab es halt drei Anwälte, die Krypto-Fun-Blog gemacht haben. Und habe dann halt meine 30 Minuten kostenlose Consultation genommen, von ihnen gelernt. Und dann habe ich einen gefunden, den ich gemocht habe und gesagt habe, okay, wir machen es. Ich schicke dir morgen Überweisung. Und das war damals, wie gesagt, ich hatte gut Geld verdient durch den Krypto-Bullenmarkt, aber es war trotzdem teuer. Also alleine der allererste Check an den Anwalt war schon mal zu $20,000. Und aber habe dann gesagt, it's too big of an opportunity für mich jetzt zu ausreden zu machen oder mich von davon abhalten zu lassen. Und vor allem, ich habe an den Markt geglaubt und mir war klar, wenn es den einen gibt, der mir am Tisch sowas sagt, dann wird es auch andere geben. Also es wird institutionelles Interesse geben an dieser Industrie. Und das Lustige an der Story ist, ich habe es dann gemacht, also ich habe den Fund aufgesetzt, Hartmann Capital wurde gelauncht, aber es hat 6 Monate gedauert, um das Ganze von erste Hilfe beim Anwalt zum Launch zu bringen und bis dahin hatte dieser Anleger kalte Füße bekommen und sagt, ja, der Kryptomarkt ist crashed. No, we don't do that anymore.
Nein, wirklich. Was? Das heißt, du hast die 10 Millionen dann nicht bekommen, um zu investieren? Nein,
ich habe dann aus meinem Schlafzimmer mit $200,000 angefangen. 217.000, um genau zu sein.
Okay, ja, die Story, die ist schon in sich sehr geil, aber wäre das noch zustande gekommen, wäre das perfekt gewesen, ne?
In hindsight, nein. In Hindsight ist jetzt so, wie es gelaufen ist, um einiges besser. Ja. Warum? Weil dadurch musste ich scrappy sein, dadurch musste ich bootstrappen. Hätte ich jetzt diese 10 Millionen gehabt, hätte ich auch viel mehr Management-Fees gehabt. Und dann hätte ich vielleicht Leute angestellt, mehr Kosten angenommen. Und mit einem Hedgefonds können sie auch jederzeit rausgehen. Das heißt, vielleicht nach 6 Monaten sind wir gesagt, wir ziehen das Geld raus. Plötzlich habe ich all diese Kosten und dann hätte ich aufgehört. Somit habe ich mehr oder weniger bei Null angefangen und musste mich Monat zu Monat hocharbeiten, langsam mir mein Geschäft aufbauen, meine Kunden aufbauen, Angestellte one by one, vor allem für die ersten 3 Jahre war es eine Solo-Show, weil es gar kein Budget da war, um Angestellte zu haben. Und somit war es dann wirklich diese Journey. Also damals habe ich mich geärgert, aber heute habe ich so diese Einstellung, everything has a reason und du machst einfach das Beste draus. Und das inkludiert auch Sachen wie so Covid-Crash oder ein FTX und alles drum und dran und muss man sich halt durchkämpfen.
Ja, dieses Everything happens for a reason, also alles passiert für einen Grund. Das ist eine sehr wichtige Perspektive. Und ich glaube, wenn wir die Realität, sage ich mal, tiefer erforschen, uns selbst tiefer erforschen, dann glaube ich, ist es sogar eine fundamentale Wahrheit auf einer tieferen Ebene. So, ja. Aber es ist geil, ja? Das ist so eine geile, geile Story. Das heißt, du bist da all in, hast diese Chance gepackt, gesehen und hast dann aber von null starten müssen, hast dir alle Kunden mühsam einholen müssen. Was waren das für Kunden? Waren das Institutionen, die dann in Hartmann Capital investiert haben? Waren das Einzelpersonen? Was sind heute deine Kunden? Ist das sowohl, sowohl das, sowohl auch das?
Es ist krass lustig, wie sich das Kundenprofil über die letzten 6 Jahre geändert hat. Also meine ersten, wir haben mit 7 LPs angefangen, eigentlich einer davon.
Keine mit LP?
LP bedeutet Limited Partner, das ist das formelle Wort für Investor. Okay. Ja, also wir haben mit 7 Investoren angefangen, ich war da davon. Und die Investorenprofile war, einer war ein Ayahuasca-Shaman, einer war ein CBD-Entrepreneur, einer war ein Yogi, einer hatte eine Organisation, die irgendwie Sacred Friends hieß. Also es war so komplette Edge-Cases an Leuten. Warum? Weil in 2018 waren es die einzigen Leute, die an Krypto geglaubt haben. Also es war wirklich crazy, was für eine Art Leute da angefangen hat. Heute sind es Institutionen. Also wir haben teilweise Banken, wir haben at least 4 Multi-Billion-Dollar-Institutions, die bei uns investiert sind, auch eine Publicly Traded Company. Aber es war dieser Pfad von so absoluten Fringe-Edge-Cases zu dann halt langsam normale High-Net-Worth-Individuals. Vielleicht jemand, der das eine Startup geexitet hat, ja, oder ein erfolgreicher, aktiver Unternehmer. Und dann eventuell auch die Family Offices, also wirklich, wo mehr Geld available ist. Zu dann die Fund of Funds, also sind Fonds, die in andere Fonds investieren. Ja? Und dann eventuell auch, jetzt, wo wir mit teilweise Endowments reden, also sind so diese Fonds der Unis oder von Charities und Pension Funds, also Pensionfonds, die jetzt auch langsam die Asset Class anfassen. Weil es war so eine Mischung aus die gleichzeitige Wachstum von mir selbst und Industrie. Also damals, als ich habe ja diese Konversation mit dem Investor am Tisch, war ich 22 Jahre alt. Als ich vorher angefangen habe, war ich 23 Jahre alt. Das heißt, die meisten Institutionen trauen jetzt keinem 23-Jährigen, der gerade gegoogelt hat, how to start a hedge fund. Ja.
Ja. Ach. Schon gar nicht größere Summen dann. Ja, das macht schon Sinn.
Aber ja, nach 6 Jahren sagen die dann halt, okay, er hat all diese krassen verschiedenen Situationen im Markt überstanden. Ich habe die meisten Fonds überlebt. Inzwischen, so verrückt wie es klingt, wir sind wahrscheinlich einer der 20 ältesten Kryptofonds der Welt. Also die meisten gibt es gar nicht mehr, weil es gab so viele Möglichkeiten, wo sie explodiert sind oder zugemacht haben.
Wow, okay, das ist geil. Also du bist wirklich ein Pionier in deinem Bereich, kann man so sagen. Ja? Und das heißt jetzt, jeder kann da in deinen Fonds investieren. Ist es ein Fonds oder sind das verschiedene Fonds? Und wenn wir da investieren oder wie jemand investieren möchte, macht man das dann über Krypto oder läuft das über Fiat-Geld, also über Dollar, Euro, wahrscheinlich nicht, oder wahrscheinlich läuft alles über Krypto.
Also ich antworte deine Frage kurz direkt, aber trotzdem sage, also ja, wie, als Fonds bist du sehr limitiert und du darfst ja nicht öffentlich soliciten, also jetzt nicht öffentlich marketen, aber mehr oder weniger die Regel ist, weil die Regulatoren sind ja sehr streng, Investor muss in den USA Minimum 1 Million Net Worth haben oder ein Einkommen von $200,000 pro Jahr für die letzten 2 Jahre gehabt haben. Also dadurch, sag ich mal, schließt es schon mal nur den Kundenbereich auf High Net Worth Individuals ein. Ja, das ist eigentlich dafür in den USA so gemacht, damit kleinere Investoren beschützt sind, weil sie vielleicht wenig Informationen haben und so weiter. Wobei, stimme ich damit überein? I don't know, weil ich sag mal, wenn jemand, ich denke, Leute sollten ihre eigenen Entscheidungen treffen dürfen, aber das sind halt in den USA die Regeln. Wie kommt man da rein? Ja, es ist, sag ich mal, mit Forst ist es so, meistens das kleine Vehicle, wo man nur 99 Investoren pro Fund haben darf. Und dann ist es halt man hat einen Vertrag, sie senden ein Geld entweder in Dollar oder in Krypto. Und dann genauso wie bei einer Bank bekommt man seine Statements. Also man bekommt dann halt jeden Monat seine Statements zugeschickt. Ja, wie viel ging rein, wie viel ging raus, was war das Wachstum und so. Also, weil ich weiß, für mich ist die Welt der Hedgefonds sehr, sehr normal, aber für die meisten haben wahrscheinlich gar keine Ahnung, wie sieht es denn aus.
Da kommen verschiedene Beteiligungen von verschiedenen Unternehmen, kommen da zusammen, werden in einen Topf geworfen, einfach nochmal so schnell für. Also wie man es kennt beim normalen Fonds, ja, verschiedene Aktien von verschiedenen Unternehmen kommen dort zusammen, da kann man Anteile kaufen.
Genau, also man kauft sich dann mehr oder weniger einen Anteil in unserem Fonds ein, jeden Monat kann man rein und rausgehen und Es gibt dann halt, und wir haben komplette Kontrolle darüber, was wir dann machen. Wir können Krypto Long machen, wir können Krypto Short machen, Optionen und so weiter. Und inzwischen, wie vorhin angedeutet, wir haben inzwischen zwei Phasen. Also einmal Krypto, das läuft jetzt seit 6 Jahren, und dann das andere ist virtuelle Realität. Das ist mehr ein Venture Fund, also wo wir Startup-Investments machen.
Okay, wie funktioniert das mit virtueller Realität? Wie meinst du das? Also nehme ich ein bisschen mit.
Du kennst Virtual Reality, also für die meisten.
Ja,
ich habe jetzt gerade, genau, da kam mir gerade erst die neue Quest 3 raus von Meta. Ja, sie wurden schon um einiges kleiner, weil ich meine, viele haben vielleicht vor ein paar Jahren mal VR ausprobiert und es waren diese riesengroßen Klunken, und inzwischen ist es relativ dünn, sage ich mal, und auch wird leichter geworden, und die Grafik ist um einiges besser.
Meine und Theorie Apple, ist, Apple auch, Apple kommt ja auch mit Vision Pro.
Genau, ja, auf jeden Fall. Also Apple kommt, Gerücht ist Januar bis April raus, und auch Google. Auch Google macht seine, hat announced, dass sie partnern mit Samsung und Qualcomm, wo auch sie in den VR-Markt eintreten. Und dann hast du die großen Tech-Giganten alle in Virtual Reality. Meta, Google, Apple und natürlich auch andere, wie ein Samsung, HTC ist auch schon bereits drin, PlayStation mit Sony, PlayStation VR 2 gibt es auch. ByteDance, der große chinesische Gigant, hat auch Pico. Also es ist inzwischen so ein Run zwischen all diesen großen Gatten, wer kann die nächste Plattform kontrollieren? Weil man muss sich vorstellen, die erste Plattform, Computer, also Personal Computer, hat Apple und Microsoft an die Spitze der Welt gebracht. Dann Mobile, ja, mit Android und auch wieder iPhone. War wer das kontrolliert, hat verdammt viel Power, weil dann kontrolliert es auch den App Store. Ja. Deshalb ist es so, so wichtig für diese Tech-Giganten, auch die nächste Plattform zu kontrollieren, weil dann haben sie, wie gesagt, Zugriff auf den App Store. Und daher ist meine Wette halt gewesen vor 2 Jahren, dass wir diese Schnittstelle erreicht haben, wo die Kosten von einem VR-Headset genug runtergekommen sind. In den 90ern hat ein VR-Headset ungefähr $250,000 gekostet. BPL hat ein paar gemacht. Heute, Meta, kannst du für $300, $250 dir ein Headset kaufen. Also das ist ein Faktor von 1000x, dass es runtergekommen ist in 30 Jahren. Und das heißt, kostenmäßig sind wir inzwischen dort. Zweitens Formfaktor, also Komfort, Größe, wir sind langsam dort. Können wir noch verbessern? Natürlich, ich weiß, alle wollen am Ende die Kontaktlinsen haben oder die Brille, klar. Aber irgendwo muss die Technologie auch hingehen. Also es wird besser. Und dann natürlich auch die Qualität des Contents. Also wenn man sich so ein Ding kauft, was kann man damit machen? Vor ein paar Jahren waren es halt so ein paar, so ein paar coole Experiences. Aber inzwischen, was ganz populär ist, ist Fitness, Meditation, Coworking, und Gaming natürlich. Also ist nicht nur eine Gaming-Konsole, sondern Leute sagen, hey, will ich in eine Gym gehen? Vielleicht fühle ich mich als beobachtet oder ich habe nicht genug Zeit, in die Gym zu gehen, wie auch immer. Du kannst dir ein Headset aufsetzen und gibt es zum Beispiel Boxing-Workouts oder sonst was, die du in VR machen kannst. Kurz mal 15 Minuten oder auch Meditation, wenn du vielleicht Schwierigkeiten hast, einfach Augen zu schließen und zu vergessen. So kannst du plötzlich in irgendeine Welt transportieren lassen mit Guided Meditations und sonst was. Und Coworking natürlich auch. Wir leben ja seit der Pandemie in einer Zoom-Kultur, aber bei Zoom verliert man halt sehr viel. Also meistens schneidet es ja hier ab, du siehst nicht so die Hände, die Gestiken, hast keinen Augenkontakt. Mit VR kannst du wirklich im selben Raum stehen, kannst ein Whiteboard haben, kannst Präsentationen machen, und ja, das wird spannend.
Ist das schon eine gute Qualität? Ich habe es noch nie ausprobiert mit zum Beispiel dem Gerät von Meta. Du bist da wahrscheinlich immer wieder mal drin, arbeitest vielleicht sogar mit deinem Team damit.
Yeah,
wie fühlt sich das an? Ist das schon realistisch?
Ja, also das so zwei K-Werts. Also einmal, du hast immer noch diese Avatare. Die Avatare sind noch nicht jetzt, sie sind noch nicht perfekt, sagen wir so. Aber, egal wie die Avatare aussehen, hast du ein gewisses Gefühl von Präsenz, wenn du in VR bist. Das ist ganz komisch, weil wenn du an einem PC bist, hast du vielleicht 5 Tabs offen, du guckst dir andere Sachen an, bekommst Notifications, du bist leicht abgelenkt. Wenn man sich mit jemand anderem in Virtual Reality trifft, in VR trifft, hat es ein ganz starkes Gefühl von Präsenz, genauso wie in der echten Welt. Das ist ganz komisch. Also zum Beispiel, ich habe noch nie eine Erinnerung geformt auf Zoom. Ich kann mich jetzt nicht an irgendeinen coolen Moment auf Zoom erinnern, ja, aber ich habe Erinnerungen in VR gemacht. Wo zum Beispiel mein Team und ich uns in Contractors treffen und dann eine Runde schießen, dann immer wieder Pause machen, miteinander ein Thema besprechen und sonst was. Oder ich habe mal einem Mädchen eine Demo von so einem virtuellen Konzert gegeben, wo wir so Pseudo-Date waren, ja, auf einem virtuellen Konzert. Auch das war sehr present again. Also man kann schon einige coole Sachen machen.
Ja.
Genau.
Wow.
Psst, kurze Unterbrechung. Du kannst uns dabei helfen, den Podcast auf das nächste Level zu bringen, indem du uns Feedback gibst. Das kannst du direkt auf Spotify bei der Umfrageoption tun oder wenn du auf YouTube mit dabei bist, uns direkt einen Kommentar schreiben und dem Video einen Daumen nach oben geben. Plus kannst du, dort wo du hörst, uns einfach abonnieren, sodass du keinen Podcast mehr verpasst. Wir freuen uns, von dir zu lesen und danken dir im Voraus, dass du dir die Zeit dafür nimmst, uns dein Feedback zu teilen. Und jetzt lass uns weitermachen.
Okay, und wenn du jetzt sagst, du investierst ins Virtual Reality,
ja.
Wie muss ich mir das vorstellen? Also sind das dann bestimmte Projekte, bestimmte ja. Unternehmen? Weil ich kann ja auch sagen, okay, ich bin jetzt in Meta investiert, in mhm. Apple. Gut, bin ich auch automatisch natürlich.
Early Stage.
Ja, aber das meinst du natürlich nicht. Du meinst natürlich nicht mit Meta und Apple, du investierst jetzt in Virtual Reality, sondern das sind ja wahrscheinlich Unternehmen, die nicht auf dem Radar sind.
Genau. Also es sind Early Stage Companies, wo wir der erste oder einer der ersten Checks in die Firma sind. Das heißt, wir investieren in Firmen, die sind, haben vielleicht einen Marktwert von 10 bis 50 Millionen. Also wirklich eine Pre-Seed Company, Seed Stage Company, also eine Startup, wirklich. Die haben vielleicht gerade noch ihre ersten 5 bis 30 Angestellten und wir sehen die Möglichkeit, dass die Firma tritt ein 20x plus wachsen kann, weil sie A, eine gute Marktdominanz haben in dem, was sie tun und der Markt selbst natürlich auch wächst. Also zum Beispiel, ich gebe kurz 2, 3 Beispiele. Einmal Meditation haben wir angesprochen. Ich weiß, bisher auch von Meditation und so, ja. Da die Nummer 1 Meditation App auf VR, Trip. Die haben inzwischen über 200.000 Users. Ja, die generieren auch ordentlich Revenue, macht, glaube ich, irgendwo 8 Millionen pro Jahr oder so. Und das heißt, die haben schon ein richtiges Business Model. Die haben schon echte User, ja. Und unsere Wette ist, dass je mehr VR wächst, desto mehr wird auch diese Firma wachsen. Und die kann dann ein Headspace werden, ein Calm werden. Also diese Firmen, die es bereits gibt. Ja, und diese anderen Firmen in der traditionellen Webwelt oder auf Mobile haben ja Marktwerte von 3 Milliarden, 5 Milliarden. Ja. Das heißt, wir wetten dann auf so eine Firma wie die, wo wir Anteile in dieser Startup kaufen. Ja. Und das verbreitet sich dann von Sachen wie virtuelle Meditation zu virtuelle Konzerte, Gaming Studios, wo wir alles von E-Sports Shooting zu unser letzter Deal ist Sword Fighting. Ja. Wo wir sagen, das können die nächsten Titel werden, diese großen Studios.
Okay. Sehe ich das falsch oder ist es denn nicht dort die Gefahr drin, dass zum Beispiel jetzt eine Firma wie Headspace schnell diesen Trend sehen kann und dann schnell umstellen kann auf Virtual Reality und dann schon so viele Kunden hat, die dann letztendlich Headspace auch in Virtual Reality zum Marktführer zum Beispiel machen? Oder ist das so einfach nicht dort, weil sie ja dann schon eher dort präsent sind dort drin?
Eine gute Frage. Also was ist der Vorteil und Nachteil an VR ist, dass es nicht sehr leicht ist, Experiences von Mobile oder Desktop auf VR rüber zu porten. Also man muss eigentlich komplett neu konstruieren. Ja? Und was ganz oft passiert, vor allem man denkt das auch nicht nur mit Headspace, sondern auch oft, dass Leute sagen, oh, warum macht das Meta nicht selbst? Warum macht das der Google nicht selbst? Je größer ich bin starker Gläubiger daran, dass 80% der Innovation von meisten Firmen stammt wirklich vom Gründer selbst. Und je größer eine Firma wächst, desto distanzierter wird der Gründer von all den verschiedenen Operations. Wenn du jetzt auch eine Firma wie Meta anschaust, wie viel Innovation kam wirklich aus Meta heraus, nachdem sie schon milliardenschwer war? Instagram wurde acquired, die wurde aufgekauft. WhatsApp wurde aufgekauft. Oculus, das VR-Headset, wurde auch aufgekauft. Das sind alles Firmen von separaten Gründern, die es aufgebaut haben. Und Meta hat gesagt, wir können es selbst nicht besser machen, also kaufen wir die Firma lieber. Und das ist ja teilweise auch unsere Exit-Strategie, wo wir sagen, okay, es kann ein Headspace sein, es kann auch jemand anders sein, die sagen, die haben schon so viel Fokus auf ihrem existierenden Business oder auf ihrem existing Medium, wo sie sich nicht davon ablenken lassen. Also Headspace geht sogar in VR, aber dann haben sie halt vielleicht ein Team, die sagt, okay, hier 5 Developers, 10 Developers, ihr kümmert euch drum, baut uns mal was für VR im Vergleich zu diesem Team, das wirklich 120% reinstecken, um die Besten zu sein. Also das ist schon ein Unterschied.
Wow.
Und es ist sehr selten, dass Firmen auch im weiteren Wachstum es schaffen, weiter innovativ zu bleiben.
Ja, ich sehe das. Jetzt habe ich noch eine Frage offen betreffend Investieren. Du hast ja gerade gesagt, in Amerika brauchst du mindestens 200.000. Einfach gesetzlich, ist es dort geregelt.
Ja.
Wie ist es denn hier? Deutschland, Schweiz, Österreich, anderen Ländern, kann man da bei dir im Fonds investieren oder ist das nicht möglich? Oder auch mit Begrenzung?
Also wir haben Foreign Investors, also wir haben Investoren von vielen Ländern, also irgendwo, keine Ahnung, 30 plus oder so. Investoren können international bei uns anlegen und je nach Fonds sind die Regeln unterschiedlich. Also zum Beispiel, manche dieser Accreditioners fallen weg, solange wir auch einen vorigen Fund haben. Also zum Beispiel mit unserem Hedge, mit dem Kryptofond, haben wir auch einen zweiten Absatz in den British Virgin Islands. Ja, dann fallen diese US-Regeln gar nicht an.
Okay, also das heißt, da kann eigentlich jeder könnte da investieren?
Ja.
Okay, okay. Das wollte ich einfach nochmal wissen, wie das technisch funktioniert. Aber okay, ist ja dann logisch. Okay, klar. Ja gut, was mich jetzt interessiert ist, wenn du sagst, VR-Game, da kann man jetzt ganz viel machen, weil das ist sehr viel Potenzial. Ich sehe das ja auch. Künstliche Intelligenz, auch sehr viel Potenzial. Wenn es jetzt Leute hier gibt, die sagen, hey, ich interessiere mich eigentlich für Technik und ich will auch irgendwie mal ein Unternehmen starten in diesem Bereich, ja. Es ist so wahrscheinlich nicht ganz so einfach, so ein Unternehmen aufzubauen in diesen Bereichen, weil man da ja wahrscheinlich schon sehr viel technisches Wissen und bestimmte Kompetenzen mitbringen kann. Also ich bringe ein Beispiel, wenn ich jetzt sage, weißt du was, ich mache morgen eine Meditations-App, da, Apple Store, easy, einfacher, ja. Also kann ich eine Agentur nehmen, die kann mir das bauen oder ich kann es selber bauen, wenn ich das kann. Jetzt, wenn es um Virtual Reality geht, da ist ja wahrscheinlich dann schon ein bisschen komplexer. Oder welche Kompetenzen also, muss man da mitbringen?
Genau. Meine allgemeine Wette auch mit, also wegen Virtual Reality, um es kurz einen Schritt zurückzunehmen, ist, dass in den nächsten 10 Jahren die Wirtschaft der virtuellen Welt, von der Metaverse, wenn man es auch nennt, größer sein wird als die Wirtschaft der physischen Welt. Mein Glaube ist, dass fast das gesamte Web über Zeit spatial wird, also räumlich. Ein räumliches Internet. Ja? Also zum Beispiel anstelle, dass du nur in einem 2D Clothing Store shoppst, ja, sondern kannst du auch dir die Sachen anprobieren. Du kannst direkt die Sachen anprobieren, sehen, wie würden sie auf mir aussehen, mit einem fotorealistischen Avatar und dann zum Beispiel kaufen. Oder auch, wie gesagt, diese räumlichen Experiences. Das bedeutet, einer der wichtigen Skillsets in den nächsten 10 Jahren wird Skillsets wie Unity oder Unreal Engine sein. Also es gibt zwei große Game Engines.
Was meinst du damit?
Unity. Jetzt um 3D-Design mehr oder weniger. 3D-Design wird ein wichtiger Skillset sein. Jede virtuelle Realität braucht das, aber auch, wie gesagt, je mehr das Web spatial wird, desto mehr werden wir diese Skills brauchen. Und das sind halt diese zwei großen Firmen, die auch ihre eigenen Languages haben und Engines haben, sind Unity und Unreal Engine. Also fast alle Games werden mit denen gemacht. Also vielleicht 90% aller Games werden mit D2 gemacht.
Okay, ja, das macht Sinn, klar, weil es muss ja jemand diese Räume designen. Das heißt, ich kann jetzt sagen, wenn du sagst, in 10 Jahren, das ist eine steile These, aber kann schon sein, kann ich mir vorstellen.
Der Grund kurz, weil es ist sehr steil, wie du sagst, ja, derzeit wächst der Virtualitätsmarkt ungefähr 30% pro Jahr. Ich glaube, es beschleunigt sich, weil du hast auf der einen Seite dieses Arms Race zwischen den Tech-Giganten in Virtual Reality. Nebenbei hast du den Wachstum in AI, wo plötzlich kannst du so viel günstiger und schneller Content kreieren. Das heißt, wir haben auch schon Startups unterstützt, die erlauben dir zum Beispiel Text zu 3D-Model. Ja, oder Text zu Virtual Effects. Und somit glaube ich, dass es so beschleunigt wird, dass in 10 Jahren auch ein 12-Jähriger heute seine eigene Website machen kann, kann in 10 Jahren vielleicht auch ein 12-Jähriger seine eigene VR-Experience kreieren. Ohne coden zu müssen.
Okay, ja, das ist natürlich spannend. Das heißt, dass es eben auch anwendbar wird für, ich sage jetzt mal, nicht böse gemeint, nicht nur für Freaks, ja, also für Leute, die wirklich da drin sind, Nerds, Freaks, die sich dafür interessieren, sondern auch für jeden normalen 0815.
Nerd deep down.
Hans, Max, ja, okay. Ja, krass. Ja, dann erst wird es interessant. Ja, das sehe ich. Also das heißt, dann könnte ich meine Coaching-Calls dann online machen. Also virtual Reality.
Genau, weil dann stell dir vor, du kannst vor jedem wirklich vor ihnen am Tisch sitzen. Du kannst auch mit Haptics vielleicht, also Berührung haben, du kannst ihnen Sachen zeigen. Es ist viel, echter. Also wie gesagt, das so ähnlich sein wird, wie wirklich im selben Raum zu sein. Und da ist ja ein Vorteil dran. Also es ist immer noch heute, sehen Leute ja einen Vorteil dran, physisch zusammen zu sein im Vergleich zu nur über Zoom. Und das können wir rekreieren. Und ich denke, je mehr die Welt sich globalisiert, desto mehr Demand wird dafür da sein. Und man sieht auch heute schon eine interessante Nummer. Über 3 Milliarden Menschen sind Gamers heutzutage. Das kann Computer sein, Konsole, Mobile und so weiter. Und das wächst immer noch 10% pro Jahr. Und ich denke, das ist auch so ein Umschwung, wo wir teilweise mehr und mehr unsere Identität oder unsere Expression im Digitalen stattfindet, als nur im Physischen. So wie heute Leute care more about their likes und followers als so manche physische Identifikationspunkte.
Ja, das sehe ich auch. Das sehe ich auch, dass wir uns mehr und mehr mit, das passiert ja schon heute, dass wir uns mehr mit unserem Social Media Profil identifizieren, anstatt mit dem wir wirklich sind, vielleicht, oder? Mhm. Das ist ja auch so, das ist ja nicht immer allein.
Nicht
bei allen.
Nicht immer allein, aber und ich sehe es auch auf Twitter zum Beispiel. Auf Twitter gibt es so viele Leute, die haben teilweise ihre extra anonymen Accounts, ja, wo sie fast zwei Leben haben. Auf dem einen Account sind sie das und in echter Welt sind sie das. Und so kommen wir ja auch mit in Virtual Reality. Du kannst verschiedene Avatare haben. Wenn du mal so sein willst, you can be whoever you want to be. Es kann gut sein, es kann schlecht sein, aber es hat auch, also Virtual Reality, sag ich mal, ist auch sehr ein großer Equalizer. Weil du hast dadurch, du anstatt zum Beispiel ein cooles Projekt, das wir gerade backen, ist, bringt virtuelle Schulen, also virtuelle Universitäten und Unterricht, ja. Es ist so viel günstiger, zum Beispiel in ein dritte Weltland, Virtual Reality Headsets für $300 oder $200 zu bringen. Facebook hat bald schon Probleme mit Wi-Fi drüber fliegen, ja, wo du plötzlich Education zu allen bringen kannst im Vergleich zu komplette neue Systeme aufbauen, Gebäude aufbauen und sonst was. Und dann können denselben Zugriff und Unterricht haben wie jemand in der ersten Welt.
Ja, krass. Und kann ja auch je nachdem, ja gut, nachhaltiger, weißt du, wir wissen heute, je nachdem, wie wir bauen, ist sehr viel CO2, der da in die Luft geblasen wird. Aber natürlich, wenn wir dann diese ganze technologischen Geräte auch immer wieder erneuern, auch nicht unbedingt nachhaltig, zum Beispiel iPhone, ja, kommt ja jedes Jahr wieder ein neues iPhone heraus. Ja, okay, kann man überlegen, ist es nachhaltig?
Viel Elektroschrott, ja.
Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, und das von irgendwoher kommt das ja. Was da drin ist in unserem Mobile Phone. Ne? So, okay, krass. Wie wählst du denn diese Unternehmen aus? Also du musst ja ein Auge dafür haben, ein Händchen, natürlich, klar, logisch. Mhm. Hast du mittlerweile ein gutes Netzwerk, wo du auch mitbekommst, oh, da passiert etwas, die kommen dann zu euch auch und fragen vielleicht, hey, du, Felix, habt ihr Bock, in uns zu investieren? Wie wählst du da aus?
Also Sourcing kann von mehreren Streams kommen. Also der aktive wäre zum Beispiel, ich bin ein Early Adopter, ich benutze alle möglichen Apps auf dem Quest Store und ich finde halt heraus, ja, was trendet gerade? Was benutzen Leute gerade mehr und mehr? Wo werden gute Reviews hinterlassen? Ja, wo ich dann das Produkt selbst austeste, sie kontaktiere. Ja, das könnte der offizielle Weg sein. Weniger offizielle Weg wäre zum Beispiel, wenn Gründer kennen sich gegenseitig. Und wenn wir Gründer, die wir bereits unterstützt haben, die kennen auch andere gute Gründer und die sagen dann, hey, ich kenne jemanden, der raced gerade eine Runde und ihr Startup ist doch im Stealth. Du sollst vielleicht mit ihnen reden, ja. Oder es kann auch sein, dass ich sage, hey, ich habe eine gewisse Vision, eine gewisse Idee, wo ich sage, zum Beispiel Education, wo ich sage, Education würde so viel Sinn machen in Virtual Reality. Lass uns jedes Startup finden, die da draußen, die dieses Problem tackelt. Und dann finden wir vielleicht 5, 6, 7 und dann machen wir unsere Due Diligence mit allen 6, 7, um herauszufinden, wer wäre der Beste. Und Beste ist halt immer hart zu definieren, weil es geht verschiedene Sachen rein. Es sind Sachen wie zum Beispiel, ja, wie kapitaleffizient sind sie? Können sie mit aus wenig viel machen? Ja? Ihr Skillset, ihr Track Record, ja, was haben sie in der Vergangenheit gemacht? Und auch was ist ihr eigenes Netzwerk? Können sie selbst, wenn sie bereit sind, die richtigen Strings pullen, weil sie bereit sind, man kennt von ihrem letzten Leben sozusagen, also von ihrem letzten Job oder wie auch immer. Und ihre eigene Energie, ist es jemand, der durch harte Zeiten durchkommen wird? Oder werden die eher aufgeben? Sehen sie Lösungen oder Probleme? Sind sie ein guter Leader? Weil am Ende des Tages ein guter Gründer, der selbst amazing ist, aber keine Leute führen kann, der wird halt immer an diesem One-Man-Show stecken bleiben und nicht draus rauswachsen. Und daraus, also es ist sehr viel, aber wir haben dann halt so verschiedene Sachen gemacht, wie ein 80-Fragen-Diligence-Questionnaire, wo wir so verschiedene Fragen stellen. Und dann haben wir sogar noch einen Schritt weiter gemacht, wo wir herausfinden wollten, wie ranken wir Gründer je nach verschiedenen Eigenschaften, die wir denken, sind wichtig, als Gründer zu haben. Und das heißt, manchmal stellt man Fragen, die vielleicht gar nicht mit dem Business zu tun haben, sondern willst wirklich jemanden kennenlernen. Was für mich inzwischen wichtig ist, dass wirklich auch die Gründer treffe, wo ich auch zu ihnen fliege, um mal ein In-Person-Meeting zu haben, weil du dann merkst, ja, was Priorität, wo reden sie? Also mehr oder weniger, was ist so Priorität in ihrem Kopf? Ja. Wie verhalten sie sich? Wie stark ist der Handdruck? Ja, also es klingt lustig, aber auch wie ziehen sie sich an zu dem Meeting? Also so viele manche subconscious Sachen, wo du manchmal herausfindest, okay, du verstehst jetzt ein bisschen besser als Person.
Ja, ich denke, das ist ganz wichtig, den Vibe auch mitzubekommen, so die Atmosphäre.
Vibe, 100%.
Das ist ganz wichtig, ne?
Ja, ja. Es gab schon zweimal, wir haben, wie gesagt, unser Due Diligence Boss hat vielleicht so 7 Schritte oder so. Es gab zweimal, wo jemand bis zum 7. Schritt geschafft hat, wir hatten dieses In-Person-Meeting, Vibe was off. Und du merkst halt, es stimmt alles, it doesn't feel right. Irgendwas an der Person stimmt nicht, wo du sagst, wenn als Venture Capitalist musst du erwarten, dass ein Gewinner 20x plus macht. Wieso? Weil viele andere werden zu null gehen. Das ist ja die Erwartung. Also von Startups viele fehlen. Also der Gewinner muss extrem viele returnen, damit es überhaupt Sinn macht. Und da muss man sich fragen, ist das überhaupt eine Person, die eine Milliardenfirma gründen könnte? Wenn du so den Vibe bekommst, die sind gut, die werden vielleicht ein schönes Business bauen, aber die werden nie diesen großen Exit haben, dann gibt's Pass.
Ja, genau. Dann hast du, sagen wir, von 10 da fehlen 7, aber dass du, oder 8, aber dass du 2 richtig gute, die machen genau 20 Mal mehr und dann holst du das dann wieder raus.
Wie hungrig sind sie?
Ja, ja, klar, macht Sinn. Ja, was mich interessieren würde, ist, Felix, so, wir sind ja alle irgendwo in unserer Bubble drin, ja?
Ja, klar.
Das ist so der Punkt. Aber so, weil du gerade dort drin bist, interessiert es mich, wie siehst du denn die Welt so in 30 Jahren? Weil 30 Jahren ist natürlich sehr, sehr weit weg. Du hast gerade gesagt, in 10 Jahren gehst du davon aus, dass die Mehrheit von all den Geschäften abgewickelt wird über die virtuelle Welt. Wie ist unsere Gesellschaft strukturiert? Wie ist unser Leben in 30 Jahren?
Ach, habe ich mir viel zu viel Gedanken darüber schon gemacht. Also, weil ich schreibe auch zu Dystopian Fiction, zu Ende der Weltgeschichten. Und das spielt teilweise in 2050. Und
ja,
solange sich der derzeitige Pfad nicht ändert, und überraschenderweise Web3, also Krypto, kann da eine Rolle spielen, um es besser zu machen, ist das, ich denke, in 30 Jahren hast du die meisten Menschen werden die große ihrer Zeit in die virtuelle Realität verbringen. Die meisten Menschen werden in der physischen Welt keinen Job mehr haben. Wieso? Weil AI es besser machen kann als wir, auch Automatisierung. Das heißt, die meisten Menschen werden universalen, auf Englisch sagt man Universal Basic Income haben.
Bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, das muss kommen, sehe ich auch. Klar, das ist klar, logisch.
Da geht kein Weg drum rum. Nee. Aber dann ist die große Frage, das ist auch schon mal Elon Musk gesagt, du kannst Leuten UBI geben, also Universal Basic Income geben, aber sie brauchen immer noch Meaning. Also muss dieses Loch füllen, weil wenn du plötzlich 8 Stunden mehr pro Tag hast und die meisten Leute denken, ich werde kein Problem haben, herauszufinden, was ich machen will. Aber schau dir mal an, Leute, ob es Gewinnspielgewinner sind oder Startup-Founders, die Exits gehabt haben, die machen vielleicht 1 Monat, 2 Monate, 6 Monate Pause, Beach und sonst was und dann langweilen sie sich, weil sie wieder das tun wollen. Sie wollen etwas kreieren. Und dementsprechend, da gibt es ein interessantes Buch darüber, das heißt Virtual Society, wo darüber spricht, dass Virtual Reality der Job davon wird sein, wie dir gesagt, Meaning zu kreieren für Leute, wo sie Challenges haben. Es kann nicht einfach nur Utopia sein, sondern es muss challenging sein, wo man über sich lernt, über Society lernt und so weiter. Ich denke, wir werden Spacefaring werden. Also ich glaube auch, dass
was
wir...
Was meinst du, das habe ich akustisch nicht verstanden. Space, was?
Spacefaring, das heißt multiplanetär.
Ah, okay.
Ich denke, 30 Jahren ist das, du wirst schon die ersten Kolonien auf Mars haben. Investiere ich nicht persönlich, ich leite die Investments nicht, aber ich persönlich habe einiges an Geld auch in Space Funds investiert, weil ich daran glaube, dass wir in den nächsten, wie gesagt, in dieser Zeitspanne, da gibt es einen interessanten Graph, dass die Kosten von Space Travel, also ins Weltall zu gehen, logarithmisch fällt. Das heißt also ein exponentieller Trend nach unten. Das
klar,
ist, sag ich mal,
logisch.
Sich alle paar Jahre um 10x verringert. Mhm. Und das heißt, wenn es plötzlich so günstig wird, dann werden Sachen, die vorher unmöglich waren kommerziell, plötzlich kommerziell Sinn machen. Das heißt, wir werden multiplanetär sein. Und das Coole ist, wenn du multiplanetär bist und Virtual Reality hast, dann kannst du trotzdem noch, egal auf welchem Planet du bist, miteinander zusammen sein. Was extrem, extrem wichtig sein wird, meiner Meinung nach, warum ich immer noch so starker Proponent davon bin, ist halt Krypto. Wieso? Nicht nur wegen dem Monetären, sondern auch wegen der Dezentralisierung. Ja. Wenn du virtuelle Realität hast und virtuelle Realität wird nur von ein, zwei Firmen kontrolliert, das ist verdammt scary. Wenn Meta jede Bewegung beobachten kann, kontrollieren kann, sie wissen, wo gehen deine Pupillen hin, werden sie groß, werden sie klein, wohin schaust du, wenn du die virtuelle Straße, wo du läufst und so weiter. Also die werden ja noch so viel mehr Kontext über dich haben und sie können dir Sachen, so wie sie heute schon, jeder hat seinen eigenen Newsfeed, aber jedes andere Ads. Genauso können sie auch dann Advertising in die Bilder reinblenden. Ja, da könnte es vielleicht für dich im Hintergrund ein Flugzeug vorbeifliegen, die dir etwas sagt, das eigentlich gar nicht da ist. Ja.
Nice, ja, ist krass. Ja, ist krass.
Und deshalb ist es halt mega, mega, mega wichtig, dass Dezentralisierung in so allen möglichen verschiedenen Technologien reinkommt, ob es virtuelle Realitäten sind, ob es die Finanzen sind, auch, you know, Sachen wie Transportation, also zum Beispiel, you know, ein Satz, den ich mir so wichtig finde, like, pretty much alles ist okay, solange es okay ist. Also sprich, wenn du eine Regierung hast, die noch benevolent ist, also die wohl, wie sagt man das auf Deutsch? Also solange du eine Regierung hast, die gut ist, dann wohlwollend, dann kannst du in alle Macht der Welt geben und es ist okay. Aber sobald du eine Regierung hast, die nicht wohlwollend ist, dann wird es gefährlich. Und deshalb ist halt immer wichtig, dass wir auch, weil durch Technologie haben Regierungen mehr und mehr Macht über uns, auch mit, auf Englisch sagt man CBDC, ist diese Zentral Digital Currency, also zentralen digitalen Währungen, ja, auch damit kann eine Regierung deine Assets einfrieren. Sie können sagen, mit dieser Person darf man nicht mehr handeln. Mit dieser Person darf man kein Geld schicken oder bekommen. Und
passiert ja jetzt schon, mit Ländern.
Das passiert oder jetzt
mit,
schon.
Ja, mit diesen Ländern machen wir Sanktionen.
Genau, zack, Sanctions.
Ja.
Und dann ist es rum. Und das Problem ist halt, es wird immer gesagt, ja, aber die Terroristen. Okay, aber, und es wird auch immer gegen Krypto gehalten, aber Terrorist-Financing ist so viel von Krypto im Vergleich zu all dem, was Krypto macht. Und weißt du, was sie vorbenutzt haben?
Cash. Dollar. Ja, klar.
Gold. Ja? Oder Bilder. Oder Rolexes. Oder was auch immer. Also ist Bad Actors werden immer einen Weg finden, schlechte Sachen zu machen. Was viel gefährlicher ist, wenn man diese ultimative Macht und Power diesen zentralen Entities gibt. Weil, wie gesagt, es ist kein Problem, solange du eine gute Regierung hast. Aber du brauchst nur eine schlechte Regierung und dann ist es Game Over. Ja, weil dann können sie können mit über Social Media und sowas komplett kontrollieren, was du siehst, was du darfst denkst, du sagen.
Was du denkst wem. Auch.
Und das haben wir ja vor 2 Jahren gesehen. Ich meine, Leute fallen überall da auf der Spanne rein, aber selbst jetzt 2 Jahre später nach der Pandemie sieht man ja, okay, nicht alles hat gestimmt. Also egal, wo man da gefallen ist, kann man sagen, okay, da waren einige Sachen, die falsch waren, da wurde extrem viel zensiert und da hat man gesehen, wie viel Macht die Regierung hat. Und da gab es sogar vor dem Kongress in den USA, wo eine Angestellte, die von Twitter, die diese ganzen Zensuren gemacht hat, gefragt wurde, hat die Regierung sie kontaktiert? Und sie wollte erst nicht antworten. Und fragen sie nochmal. Sagt, ja, wir wurden mehrmals vom FBI kontaktiert.
Ja.
Und wenn dann, das ist problematisch. Um es leicht zu sagen, das ist extrem problematisch. Und deshalb denke ich halt, Dezentralisierung kann Kommunikation frei halten, Finanzen frei halten, unsere Interactions auch in Virtuality frei halten. Und das ist mehr oder weniger dieses Gegenpol, das uns eigentlich in eine thriving future, also in eine gute Zukunft bringen kann im Vergleich zu dieser Dystopie. Und beide Karten sind noch auf dem Tisch. Also es kann auch sehr schlecht laufen in den nächsten 30 Jahren, muss man aber zu sehen.
Okay, was ich jetzt noch nicht hundertprozentig ganz durchdringen habe, ich verstehe das Prinzip von Dezentralität, dass die Macht nicht an einer Stelle gelagert ist, sondern sie ist eben dezentral. Das heißt, niemand, also alle gemeinsam haben die Macht, wenn ich das so richtig verstanden habe. Weil was ich jetzt noch nicht ganz sehen kann, ist, angenommen Meta baut jetzt dieses Metaverse und dann ist, wie Google, ist das die Plattform und 80%, 90% der Menschen sind einfach dort in diesem Metaverse, weil die jetzt die Ersten waren, die technologisch am weit fortgeschrittensten und das ist jetzt die virtuelle Welt. So, okay. Dann ist das ja nicht dezentral, sondern es ist das Gegenteil, es ist zentral. Die ganze Power hat Facebook, Meta in dem Fall.
Ja.
Und das ist sehr, sehr gefährlich, weil dann kann letztendlich Meta hat die Power, Gesellschaft komplett zu verändern, also alles zu verändern. Klar, logisch. Aber wie kann das die Dezentralität das verhindern? Wie muss ich mir das vorstellen? Also sind es dann verschiedene Plattformen, aber das Google, Bing? Wie muss ich mir das vorstellen? Das
check
ich
nicht. Es sieht mehr oder weniger so aus, dass in Zukunft der Hardware-Device, Hardware ist Hardware, aber es geht mir um die Software, dass zum Beispiel auf einem virtuellen Virtual-Headset, dass du dann mehr oder weniger ein Open-Source Operating System hast, auch mit einem dezentralen App Store. Das heißt, null Gebühren zum Beispiel. Oder vielleicht wenig Gebühren, die einfach nur für Maintenance sind. Und die Tokens kommen dann oft rein, dass die Token-Holders auch Stimmrechte haben. Dass halt der durchschnittliche User auch sagen kann, hey, ich will, dass der 5% Gebühr hierzu genutzt wird. Da und da gibt es Bugs, lass uns die verbessern und so weiter. Das ist halt Krypto im Herz. Es ist wirklich ironisch. Krypto ist die letzten 7 Jahre so, kam mir so rüber wie dieses extrem gigakapitalistische Industrie, wo es nur ums Geld machen geht. Aber tief im Herzen von Krypto ist eigentlich gewisserweise
Freiheit.
Antikapitalistisch. Mhm. Freiheit. Es ist von der Perspektive, dass du Open-Source-Technologien hast, die jeder nutzen kann, wo es keinen zentralen Gewinner daran gibt. Genauso kann ich eine Bitcoin-Transaktion mir zu dir schicken. Und es geht nicht erst durch einen Mittelmann, der sagt, ja, du darfst mit Patrick etwas schicken und ich nehme $5 davon. Ja, das sind die Miners. Da kommen wir wieder das Mining rein, dass es Millionen davon gibt. Und du kannst meinen, ich kann meinen, jeder darf daran teilnehmen.
Genau. Okay.
Und die Idee wäre dann halt, dass wir sagen, die wichtigsten Services, die wir als essentiell ansehen, sollten über den langen Zeitraum dezentralisiert werden. Genauso auch zum Beispiel, es gibt die ersten Web3-Versionen von Uber zum Beispiel, dass anstelle, dass du dass Uber jedes Mal 40% nimmt, wenn du denn ein Auto rufst, dass es dieselbe Technologie, aber das dann halt peer-to-peer ist, weil es dann direkt den Fahrer holt und das Geld nicht verloren geht. Und wie gesagt, es kann eine kleine Menge sein, die für Maintenance ist. Um kurz Devil's Advocate zu spielen, also ich bin lang genug drin, dass ich intellektuell ehrlich sein kann. Das einzige Problem an diesem Denken ist, dass Kapitalismus führt zu Innovation. Und wenn du komplett Open Source bist, dann wirst du Langzeit nicht mithalten können mit zentralen Firmen. Weil die zentralen Firmen die sind auch profitorientiert und die haben auch mehr Kapital, um die richtigen Leute einzustellen. Und
ja, das bringt dir Sinn.
Ja, und das ist halt so ein bisschen die Challenge. Wie kann man gute Open Source Technologien aufbauen, die auch wirklich qualitativ mit den zentralen mithalten?
Okay, also das heißt dann, diese virtuellen Räume, die werden dann auf diesen Technologien, auf den krypto-dezentralen Plattformen gebaut. So muss ich mir das vorstellen. Oder kann auch Metaverse, die werden das wahrscheinlich nicht machen. Also die werden ja das wahrscheinlich dann so bauen, dass sie unabhängig sind.
Ja, es ist halt negative Incentives. Sie würden davon nichts haben. Sie haben Shareholders, weshalb sie es gar nicht machen könnten oder sollten, wodurch du all diese Pfadabhängigkeit hast, dass je länger eine Firma, eine Person, eine Idee auf einem Pfad ist, desto wahrscheinlicher sie auf demselben Pfad bleibt. So we'll see. Aber wie gesagt, das Problem ist, bis jetzt haben diese dezentrale Version von virtuellen Welten null Traction. Da gibt es solche Sachen wie Sandbox und Decentraland, aber die haben vielleicht 2000 Users. Also kannst vergessen, die haben sogar geschortet im Bärenmarkt. Die könnten zwar eine Lösung sein, aber wie gesagt, es fehlt diese Innovation, die du von wirklichen Startups hast.
Von den neuen. Ja, das sehe ich jetzt. Weil von dort kommt die Kreativität. Das macht ja auch ganz viel Sinn, weil wenn du irgendwo schon drin bist, dann bist du dort drin, du hast Energie investiert.
Ja.
Das ist nochmal, ist einfach ein anderer Vibe, wenn du etwas von neu aufbaust und da richtig rein driftest. Das kann ich sehr gut sehen. Das macht sehr viel Sinn für mich. Okay. Du hast über Weltraum gesprochen. Sehe ich auch, dass dort ganz viel passieren wird. Aber auch wieder dort, wenn wir jetzt mal schauen. An Elon Musk, Jeff Bezos, sind jetzt zwei große Player, wenn es um Space geht, Weltraum. Ist da nicht auch die Gefahr darin, dass vereinzelte Personen so viel Power haben? Ich meine, das ist ja noch, Elon Musk hat ja auch jetzt schon sehr viel Power mit seinen Ressourcen und mit seinem Einfluss. Und wenn er jetzt, sagen wir, da oben ein Monopol aufbaut oder sagen wir, das mal teilt mit vielleicht 2, 3, 4 anderen Player. Okay, da kommt China wahrscheinlich dann irgendwann mal noch, Indien, andere. Aber die sind ja die Ersten da oben, die da bauen. Also Elon Musk mit zum Beispiel seiner Company SpaceX, 50.000, 60.000 Satelliten, die er da oben installieren möchte. Wie siehst du das? Siehst du das als eine Gefahr? Wahrscheinlich schon, ne? Das ist schon auch eine Gefahr.
Natürlich, nee, ich finde es. Zum ersten Schritt finde ich es gut, dass Space privatisiert wird. Weil bis vor SpaceX oder vor ein paar Jahren noch war ja Space relativ nur von Regierungen kontrolliert. Niemand kontrolliert Space, aber die Idee war, dass alle Space Missions waren von Regierungen finanziert und gemacht. Ironischerweise werden sie teilweise immer noch finanziert von Regierungen, weil auch ein SpaceX bekommt Government Contracts oder viele dieser Firmen, die ich unterstützt habe, haben auch Government Contracts. Und zum Beispiel eine Firma, in der ich investiert bin, Axiom, die werden die erste private Space Station sein, weil die ISS wird ja decommissioned, also die internationale Space Station gibt es in ein paar Jahren nicht mehr und dann wird es private Space Stations geben. Und ich glaube nicht, dass das ist zu einem SpaceX-Monopol führt, sondern weil jeden Fortschritt, den SpaceX zum Markt bringt, andere werden daran auch Vorteil haben. Also all diese Lessons, jedes Mal, wenn eine SpaceX Rocket blowed up und etwas schief geht, lernt der Markt ja auch davon. Und dadurch würde es, also die ersten, keine Ahnung, 10 Jahre von SpaceX oder so, waren mehr oder weniger ein Service für die Welt. Beziehungsweise sind gar nicht 10 Jahre, ich glaube 2012 gegründet, wir sind jetzt in 2023, das heißt, er hat es in relativ kurzer Zeit gut hinbekommen, aber die ersten 5 Jahre oder so. Und je mehr die Kosten, um in einen neuen Markt einzusteigen, sinken, desto mehr Competition kommt ja auch wieder rein. Und das heißt, du brauchst, weshalb ich auch mit Krypto, ich will es nicht verwechseln, ich bin ein sehr starker Kapitalist, ich glaube an den Kapitalismus, weil am Ende des Tages bringt es zu Innovation. Du brauchst Milliardäre wie ein Bezos und ein Elon, die genug Geld zum Verbrennen haben, die sagen können, dies ist ein wichtiger Fortschritt für die Welt. Wir müssen multiplanetär sein. Es ist nicht profitabel heute, aber es ist profitabel über, keine Ahnung, 20 Jahre. Ich bin bereit, dieses Risiko einzugehen. Ja, du wirst viel, also ein Individuum kann das machen, aber wer ein Startup-Gründer vor, wie gesagt, in 2012 wusste, der für eine Space Company raisen würde, verdammt hart. Deshalb, der Markt regelt, you know. Werden sie dadurch einen Vorteil haben finanziell? Sure, aber sie setzen auch, sie lowern die Barrier of Entry für alle anderen ebenfalls. Und somit denke ich, wirst du auch eine sehr gute Space Economy haben in den kommenden 10, 15 Jahren.
Okay, also das heißt, es ist ja eigentlich nicht anders wie hier auf der Welt. Ja? Oder es verlagert sich einfach ins Weltraum, wobei natürlich, man muss schon sagen, also der Weltraum hat ja dann schon einen krassen Einfluss auf uns. Also wer der Weltraum kontrolliert, hat fucking viel Power.
Ja, man muss sich auch vorstellen, also Stand heute, die meisten Investments und auch Startups in Space, die gehen noch um die Erde. Also es sind so wie so Satellite-Technologies, Imaging-Technologies zum Beispiel, dass wir natürlich Desasters noch schneller herausfinden können oder Mapping und solche Sachen. Oder auch Defense, you know, dass du Wenn du siehst, also teilweise Rocket Defense kann auch durch Space kommen. Und eventuell, you know, wofür auch Elon arbeitet, ist, dass wir Redundancy haben. Also auf Englisch sagt man Redundancy, dass man oder in Krypto sagen wir oft du willst nicht einen einzigen Punkt des Fehlschlagens haben. Und für unsere Zivilisation ist derzeit die Erde der eine Punkt des Fehlschlages. Wenn irgendwas mit der Erde passiert, ist es Game Over, ist es rum. Ja, natürlich, wenn man, ja, will man die Erde sich um sie kümmern, ESG-freundlich sein, bla bla bla, alles drum und dran, das ist klar. Aber es wird manche Sachen geben, die eines Tages passieren, die wir nicht verhindern können. Und deshalb ist es wichtig für unsere ganze Zivilisation, auch einen Plan B zu haben. Ob das ein Komet ist, ob das eine Pandemie ist, ob das ein Who knows? Nuklearer Krieg. You know, hoffen wir nicht. Aber es ist wichtig, weil, you know, nothing matters, wenn das rum ist. Und ja.
Ja, und auch Ressourcen. Ja, da bin ich hundertprozentig bei dir. Also es ist einfach in uns. Ja, ich meine, ansonsten hätten wir als menschliche Wesen niemals den Kontinent Afrika verlassen und hätten uns so ausgedehnt, wie wir heute ausgedehnt sind, mit 7 Millionen oder 8 Milliarden Menschen. Dieses Expandieren ist letztendlich, ich sehe es auf einer fundamentalen Ebene, sehe ich es als auch Evolution in uns. Evolution ist Bewegung in uns auch. Die ist ja auch da. Evolution ist ja nicht irgendwo da außerhalb von uns, sondern die findet jetzt gerade durch uns statt. Unter anderem durch das wir die äußere Welt so verändern, wie wir gerne wollen, aber natürlich auch in uns. Das ist Außen und Innen können wir nicht voneinander trennen. Das ist nicht zu trennen. Ja.
Das ist voll, was der Mensch erreichen kann. Also ich meine, wenn man wirklich, da gab es mal eine lustige Meme, es war ein Fluss und ein Gras und ein paar Bäume und dann stand drüber Man mit Wi-Fi out of this. Also der Mensch hat Wi-Fi heraus kreiert. Ja? Also der Fakt, dass wir es hinbekommen haben, über virtuelle Realitäten, Krypto, Weltall besichtigen und so weiter, aus nichts kreiert haben oder aus Luft und Wasser und Erde, zeigt schon einiges, was der Mensch hinbekommen kann.
Ja, krass. Das heißt, die Welt wird nochmal multidimensionaler, könnte man sagen. Also wir sind jetzt schon multidimensionales Wesen, multidimensionales System. Das wird sich aber auch in unserem Leben nochmal klarer zeigen durch Virtual Reality und dann, was da sonst noch kommt und Space Travel. Also guckst du auf die Zukunft. Ja, genau, das auch noch, ja. Da hatten wir auch schon ein paar Podcast-Episoden. Also guckst du auf die Zukunft eher optimistisch oder pessimistisch? Ich würde dich mal so einschätzen als ein natürlicher Optimist oder Realist vielleicht.
Lustigerweise, es hat angefangen mit Pessimismus, weil ich habe ja, wie gesagt, ich schreibe Dystopian Fiction, also so apokalyptische Novels, wo ich halt überlege, was kann alles schiefgehen? Aus irgendeinem Grund geht mein Kopf halt immer zuerst rein, was kann schiefgehen? Wie können diese Technologien unser Downfall sein? Und dann versuche ich mich darum, im echten Leben zu kümmern, wie kann ich es verhindern? Also oder was sind die Technologien oder auch die Bereiche, die Unterstützung brauchen, damit das nicht der Fall sein wird? Weil das Verrückte ist, das ist zum ersten Mal in unserer Geschichte, glaube ich, wo die Technologie so schnell fortschreitet, dass in einer Lebensspanne eines Menschen die Welt fast unerkennbar ist.
Stimmt.
Als ich ein Kind war, also da war gerade, ich bin 95, das heißt das Jahr des World Wide Webs, ja, mehr oder weniger. Und das heißt, wir haben noch im Garten mit Stöcken gekämpft und Stand heute machen wir schon, you know, VR Sword Fighting, you know. Und ich bin noch jung, das heißt, gibt es dem Ganzen nochmal 50 Jahre. Wenn du dir vorstellst von Single Planet, Single Reality, damals noch physisches Banking, nicht mal Digital Banking, Pre-Internet zu all dem, was wir heute besprochen haben, unwahrscheinlich Unsterblichkeit oder zumindest die 200 Jahre Lifespan und so weiter. Crazy. Aber durch die Geschwindigkeit der Veränderung hat der Mensch auch weniger Zeit, sich anzupassen.
Das ist das Problem, dass unser Bewusstsein sich nicht so schnell wie möglich, also nicht so schnell entwickelt wie die ganze Technologie. Ja.
Genau.
Das ist eine große Gefahr. Ja.
Und das spielt im Persönlichen ab, im Kulturellen ab und auch vom Regulatorischen. Weil meistens sind die Politiker so 10 Jahre hinterher. Die fangen 10 Jahre zu spät an, über ein Thema zu reden, das vor 10 Jahren schon hätte besprochen werden können. Aber das Problem ist, wie viel kann in 10 Jahren passieren? Ja. Bis vor kurzem nicht so viel, aber jetzt in 10 Jahren verdammt viel. Also fast die meisten Services, die Leute heutzutage benutzen, da gab es auch wieder so eine Infografik, das ist schon ein paar Jahre her, aber da war, als sie rauskam, war vor 10 Jahren, gab es kein Spotify, kein Facebook, kein Bitcoin, kein YouTube. Also weil viele der Sachen sind so, das war vielleicht inzwischen auch schon wieder vor 6 Jahren gewesen oder so. Ja. Aber viel, again, auch ein VR, Oculus, die Firma, die Meta gekauft hat, ist auch, glaube ich, erst in 2014, 15 gelauncht. Nicht mal 10 Jahre alt.
Ja, ist krass.
Ja.
Wow. Also das heißt, du guckst da, dass die Frage noch nicht ganz beantwortet, eher optimistisch, pessimistisch, so. Realistisch drauf. Ja, also wie guckst du da drauf? Weil ich sehe all diese verschiedenen Möglichkeiten und naja.
Ich
versuche da realistisch drauf zu schauen und naja, kann in so viele Richtungen gehen.
Ich glaube, ich bin inzwischen ein optimistischer Realist. Ich habe zuerst, wie gesagt, mit dem Pessimismus angefangen. Aber wie gesagt, unsere menschliche Intuition und auf Englisch sagt man Ingenuity, wir sind ja eine self-präservierende Spezie. Wir haben trotzdem immer noch die Intelligenz, Sachen zu verhindern, die uns auslöschen würden. Sagen wir es mal so.
Naja, das ist eine steile These.
Bis jetzt, also knock on wood, you know, also uns gibt es schon eine Weile, wir haben schon einiges durchgeschafft, auch Sachen wie, stell dir vor, also kam vor kurzem der Film Oppenheimer raus mit der nuklearen Waffe.
Ja.
Wir sind schon fast, noch nicht ganz, aber sagen wir mal 80 Jahre lang mit nuklearen Waffen unterwegs. Uns gibt es immer noch.
True. Aber es gibt ja, Fermi-Paradoxon, vielleicht auch schon mal gehört, warum wir noch nicht auf außerirdisches Leben getroffen sind, falls das wirklich so ist. Aber lass uns mal sagen, bis jetzt noch kein außerirdisches Leben getroffen. Warum ist eine mögliche Hypothese, dass wenn eine Zivilisation sich auf ein bestimmtes Level entwickelt, wo Technologie extrem potent wird, dass sie dich dann irgendwann selbst auslöscht. Ja, ich meine, früher haben wir mit Steinen und Keulen uns totgehauen und jetzt bauen wir Atombomben und künstliche Intelligenz kommt und es wird komplexer und schneller, sodass irgendwann so, bumm, alles wieder zusammenbricht. Das ist ja auch 100%. Eine Theorie. Ja?
Und auch mit AI kann natürlich einiges schief gehen.
Es wird einfach immer komplexer, weißt du, weil zum Beispiel, schau, wenn wir die Evolution anschauen, Atome, ja, kriegen keinen Krebs. Hunde schon. Aber es wird immer komplexer. Also wenn wir schauen, die ganze Entwicklung von Atomen, Molekülen, Zellen, Amphibien oder bis zum Menschen, die Fehlentwicklungen, die passieren können, also auch in unserer psychologischen Entwicklung, Bewusstseinsentfaltung, auf jeder Ebene gibt es wieder mögliche Pathologien, also mögliche Fehler, die passieren können, Krankheiten, die passieren können. Die werden immer komplexer.
Das auf jeden Fall und auch noch drauf, dadurch, dass wir globalisieren, ist auch alles, es gibt fast keine isolierten Konflikte mehr. Alles hängt miteinander zusammen. Ein Stamm hätte ein Missverständnis zwischen zwei Führern haben können, die kämpfen es aus und der Rest wird es nie wissen, nobody cares. Aber heutzutage ist ja wirklich alles so connected, dass auf Instagram alle sechs Monate ungefähr gibt es ja irgendwo zwei Länder, die miteinander Krieg haben. Es war mal Armenien und Aserbaidschan, glaube ich, natürlich auch Ukraine, Russland, jetzt Palästina, Israel. Es gab in den letzten Jahren ständig immer Konflikte, aber es wird immer global. Es bleibt fast nie regional, es wird immer gleich global. Und je mehr wir jetzt auch sehen, dass sich diese Parteien wieder gründen, fast schon wie im Zweiten Weltkrieg, wo du sagst, das sind die BRICS Nations und dann hast du natürlich den Westen, NATO, und es ziehen sich diese Linien. Und das ist halt gefährlich, weil dann kann ein regionaler Konflikt ganz gleich mal ein globaler Konflikt werden. Aber das ist mehr, da bin ich eher pessimistisch über Politik und Menschheit als über Technologie. Ich denke, wenn es zur Technologie kommt, werden wir wahrscheinlich mehr Probleme mit lösen als Probleme kreieren. Wir werden immer neue Probleme kreieren. Das ist so ein bisschen, du löst zwei Probleme, du kreierst ein neues.
Ja, das ist in der Philosophie die Dialektik des Fortschritts. Die Dialektik des Fortschritts. Die Probleme, die wir heute lösen, werden zu den Lösungen von morgen. Und die Lösungen von morgen werden wieder zu Problemen von übermorgen. Also es geht immer so weit, nach oben. Es gibt kein Ende nach oben.
So, und eine Metapher, die ich immer gerne gebe, und ursprünglich habe ich überlegt, ob ich meine Firma danach benenne. Die Mythe von Prometheus ist ja, dass Prometheus Feuer von den Göttern gestohlen hat und es den Menschen gegeben hat. Und Feuer ist mehr oder weniger die erste Technologie. Feuer kann einen das Essen wärmen und braten. Das kann einen warm im Winter behalten. Das ist Überleben. Auf der anderen Seite kannst du Feuer nutzen, um eine ganze Stadt niederzubrennen. Du kannst Hexen auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Und für mich ist, jede Technologie ist neutral. Wie wir sie nutzen, ist der Outcome. Und daher ist es mehr oder weniger immer wichtiger, dass wir sehr bewusst sind, was wir mit Technologien machen. Einfach, selbst im persönlichen Leben. Einfach, weil man kann sich so leicht davon ablenken lassen, was die Welt mit Technologien macht. Sondern man soll sich erstmal darauf konzentrieren, was mache ich denn mit Technologien? Beispiel, soziale Medien. Lasse ich mich von sozialen Medien kontrollieren, also verbringe ich 6 Stunden pro Tag Doomscrolling, oder nutze ich es, um mit meinen Geliebten verbunden zu bleiben? Also, dass ich, wie geil ist es, dass ich in Amerika bin und mein Vater ist in Deutschland, ich kann ein WhatsApp-Telefonat, ich kann ein Videotelefonat haben, wo ich meinen Vater sehen kann, obwohl wir in zwei verschiedenen Kontinenten sind. Das war unmöglich mit Handys vor 10, 15 Jahren. Damals gab es noch Skype, aber das war richtig schlecht. Genauso, wie normal war es, dass unsere Eltern die Leute, mit denen sie vielleicht in der Schule waren, nie wieder treffen, weil es keine sozialen Medien gab. Heutzutage können wir in Touch bleiben. Oder auch gesamte Geschäfte aufbauen, einen Podcast haben. Also es gibt so viel Positives, aber es ist wirklich alleine in unserer Hand, lassen wir es uns nutzen oder nutzen wir es?
Ja, genau. Und das bringt mich aber dann wieder auch zu der festen Überzeugung und zu der festen Position, dass mit der Entwicklung der ganzen Technologie auch unsere innere Entwicklung weiter voranschreiten muss. Müssen moralische Fortschritte auch machen. Weil wenn du einem Adolf Hitler eine künstliche Intelligenz in die Hand gibst, weil er moralisch einfach auf sehr niedrigen Stufen ist, dann haben wir ein Problem. Je weniger Hitler es gibt, desto besser. Ja? Also je mehr Gandhis wir haben, nur als Beispiel, ja, desto besser auch für die Technologien, 100%. Die genutzt werden. Ja.
Klar, und du musst ja auch, das meinte ich ja vorhin, eine Regierung mit viel Technologievertrauen oder mit viel Machtvertrauen ist okay, sonst eine gute Regierung ist, aber in dem Beispiel von Hitler, okay, stell dir mal vor, Central Bank Digital Currencies. Also es gab ja zumindest Leute, die konnten immer noch Waffen schmuggeln oder mit gecashed zahlen, damit sie aus dem Land rauskommen konnten und so weiter. Oder auch Kommunikation, sie konnten sich im Geheimen treffen und Pläne machen, ja. Heutzutage mit Complete Surveillance, wo du sehen kannst, über, auf jeder Straße sind Kameras und sonst was, wo sie wissen, wer trifft sich wo, wo sind denn die Rebellen sozusagen. Und krass. Deshalb ist es, ja, es ist doppelt wichtig, A, Regierungen nicht mit zu viel Macht zu vertrauen und B, Checks zu haben, also Checks and Balances mit der Regierung zu haben, dass sie nie zu viel oversteppen können und dass wir sie auch immer leicht wieder rauswählen können.
Ja, jetzt komme ich gerade zu einem Film in den Sinn, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, die Bestimmung oder die Bestimmten, wo Regierungen alles kontrollieren und dann gibt es so ein paar Menschen, die da irgendwie ausbrechen wollen. Ich weiß nicht, vielleicht weißt du, welchen Film ich meine, aber ja, es gibt viele verschiedene.
Das einzige Gute ist, dass die Welt mobiler wird, es fühlt sich so zumindest an, dass man auch Transkontinent-Flug kann inzwischen, wenn du nach einem guten suchst, für $300 nach Amerika kommst oder $400, ja. Das heißt, die Kost auszuwandern oder zu fliehen wird günstiger. Also, oder zumindest, dass du auch sagen kannst, hey, ich stimme nicht überein mit den Grundsätzen meines Landes, meiner Stadt, meines Staates. Ich ziehe jetzt woanders hin. Und zumindest in meinen Unternehmerkreisen sehe ich das öfter und öfter. Und es ist nicht nur, dass es geht nicht um Steuersätze, sondern es geht auch oftmals um welche politischen Entscheidungen sie treffen, Lifestyle und so weiter. Teilweise, wie sie mit der Situation von vor 2 Jahren umgegangen sind. Habe ich auch eine gesehen, gesagt, ich stimme nicht überein, wie sie mit der Pandemie umgegangen sind, wir gehen lieber woanders hin. Und ich denke, das ist eigentlich einer der besten Checks and Balances für Regierungen. Warum? Weil wenn sie die erfolgreichsten, bestverdienendsten Bürger verlieren, verlieren sie auch ihre Einkommen, ihre Steuern.
Wohlstand.
Und das hat man teilweise Wohlstand. Das hat man ja in Kalifornien gesehen. Kalifornien wurde ja in den letzten Jahren extrem in den Boden regiert, wo dann viele gesagt haben, wir gehen nach Miami, wir gehen nach Austin, Texas. Und dadurch muss man nur sagen, okay, es gibt Konsequenzen für unser Missmanagement. Wir müssen vielleicht doch in eine andere Richtung gehen. Und genauso sind halt, werden auch Städte und Länder incentivized, doch vielleicht unternehmerfreundlicher zu sein oder wirklich zuzuhören, was ihre Leute sagen und wollen. Also es ist ein gutes Counterbalance der Korruption.
Ja, sehe ich. Ist eine gute Entwicklung dort, ja. Mega. Ja, geil. Felix, ich könnte mit dir stundenlang weiter sprechen. Interessante Perspektive natürlich auch mit dem, was du machst. Letzte Frage einfach noch. Wo geht dein Weg hin jetzt? Wenn du dich anschaust und deinen Weg mit deinem Hedgefonds, wo gehst du da hin? Wo willst du hin?
Ich habe ja, wie gesagt, ich habe viel Zeit damit verbracht, zu überlegen, wo die Welt in 2050 ist. Und ich habe lustigerweise, ich saß an einem Starbucks nahe an Dezember 2016. Und ich hatte so geschrieben, ja, wo die Welt in 2050. Und da dachte ich, wow, you know, knock on wood, dass es irgendwie doch anders sein wird. Dass sich jemand darum kümmern wird, dass es nicht diesen Outcome hat, wo Leute in Virtualität leben, Universal Basic Income, die Reichen werden unsterblich und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, you know, you have long enough to be that person. Du hast lange genug Zeit, um diese Person zu sein, damit es richtig in die richtige Richtung geht. Und ich habe, no bullshit, ich habe das Outline meines Buches zur Seite geschoben und angefangen, mein eigenes Leben zu outlinen, also die Zusammenfassung zu schreiben, mehr oder weniger. Und mir überlegen, wo muss ich denn bei 2050 sein? Und mein Ziel ist es, dass ich bis 2050, also über diese Zeitspanne, Leadership-Position halt in diesen verschiedenen Trends habe, ob es jetzt künstliche Intelligenz, Life-Extension und so weiter habe, dass ich auch ein Sagen habe. Man kann auf der Straße stehen und seine Picker haben und sagen, hey, das alles ist schlecht. Oder man kann den harten Weg gehen, um in dem Raum zu sitzen, wo die Entscheidungen getroffen werden. Und deshalb, das heißt, ich brauche Ressourcen. No better way than a hedge fund to make money, to have resources. Nummer zwei, ich brauche auch gute Kontakte. Und like one of the, wie einer der besten Wege ist, die Gründer, der Mark Zuckerberg von morgen, der Elon Musk von morgen, den seit Tag 1 zu unterstützen. Dass wenn sie diese harten Entscheidungen treffen können, über gut und schlecht, dass ich ihn doch in die Richtung gut schieben kann. Und ebenfalls, weshalb ich auch Social Media überhaupt mache, weil die meisten Leute meinen, ich mache gar kein Social Media. Warum teile ich denn diese Messages? Weil ich sage oft, nachdem der Letzte, der überworfen wird, wird nicht der Beste gewählt, sondern der Nächste. Also das heißt, sie machen nicht Gedanken, dieser Spruch kam aus, ich habe ja in der Unizeit Politikwissenschaft studiert, oder war der arabische Frühling. Und Ägypten ist durch irgendwo 3-4 Präsidenten durchgegangen.
Ja.
Weil sie haben den ersten überworfen, schnell den nächsten gewählt, der war auch ein Tyrann, der nächste war auch ein Tyrann und so weiter. Ja? Und deshalb ist es für mich wichtig, dass ich auch eine Stimme habe. Dass wenn diese, je enger die Zeiten werden mit dieser technologischen Beschleunigung, dass ich auch eine Reichweite habe. Dass ich Leuten klar machen kann, wer die Guten sind, wer schlecht sind, wie man die Technologie in den richtigen Weg benutzen kann. Auch, dass ich dann mit Regulatoren mich treffen kann. Dass ich vor Kongress sitzen kann und sie educaten kann, worauf der Fokus dann wirklich gehen soll. Und das ist so ein bisschen meine Life Mission, weil, wie gesagt, ich denke, diese Challenges real, das wird in unserer Lebzeit wird extrem viel passieren und die Spanne, wo es hingehen kann, ist extrem. Es kann Dystopia sein, es kann Utopia sein.
Mhm.
Und mein Ziel ist halt, so viel wie möglich in die Richtung von Utopia zu lenken. Und das braucht halt nicht ein, das ist kein Zwei-Jahr-Ziel, sondern das ist halt ein Life-Goal. Das ist halt ein 50 Jahre Journey.
Mhm. Okay, ja, vielen Dank, dass du das mit uns hier teilst. Das kann ich ja gut so sehen. Deine Vision, jetzt habe ich noch mal eine Frage, die jetzt noch dazugekommen ist.
So.
Muss ich die jetzt einfach stellen. Wofür bist du hier? Also hast du, wenn du dein Leben anschaust,
okay.
So wirst geboren, du wirst irgendwann sterben, klar, wir alle. Hast du für dich die Antwort auf die Frage, wofür bin ich hier, wofür existiere ich, warum bin ich da, was ist der Sinn meines Lebens, geht das in die gleiche Richtung?
Ja,
hast du für dich den klar machen können? Ist der klar oder bist du da einfach auf dem Weg und findest das noch so ein bisschen heraus?
Nee, es ist für mich sehr klar, es ist dasselbe. Ich habe immer noch diesen Aufschrift von 2016, den habe ich sogar mir laminiert, ich schaue ihn ständig an und ich habe viel auf meine persönlichen Lebensentscheidungen die letzten Jahre getroffen, danach ausgerichtet. Das heißt, ich habe oftmals persönliche Verluste aufgenommen, um das wahrzunehmen zu nehmen. Also zum Beispiel, es können Beziehungen sein, wo vielleicht, ja, vielleicht treffe ich jemanden, der perfekt wäre oder großartig wäre für mich. Aber ich sage, es ist in gewisser Weise eine Ablenkung von dem, was ich tun muss. Und ich weiß, wie viel davon abhängt. Genauso auch finanziell. Es gab viele Sachen, wo ich einfach Geld machen könnte oder sonst was. Aber wo ich sage, nein, auch die Ethik ist, vor allem in Krypto, wie sieht man jetzt, ja, wie viel ist schiefgegangen in Krypto, wie viele crooked Leute gibt es, wo ich sage, über diese 50-Jahres-Spanne, Ethik ist eine der wichtigen Sachen. Das steht auch ganz oben, wo ich so oft Nein gesagt habe zu Sachen, auch allein auf, ich habe ein Instagram-Profil, jeden Tag werden mir Angebote gemacht, promote unsere Coin, no. Also, es ist mein wahrer Norden und das beeinflusst viele Sachen. Also einfach auch die Entscheidungen, die ich jeden Tag treffe, wo ich sage, okay, wer muss ich sein, um das hinzubekommen? Weil das ist it's a big ask. Das ist eine große Herausforderung,
klar.
Zu sagen, mehr oder weniger, ich muss Milliardär sein, ich muss politische Kontakte haben, um das hinzubekommen. Und that's not guaranteed, never. Das heißt, wenn ich diese Resultate haben will, muss ich auch anderen Input geben. Welchen Input muss ich geben, welche Sacrifices muss ich machen? Und ich kann nicht einfach sagen, wow, alle anderen machen es auch oder alle meine Freunde machen dies und das. Well, you're not the friends.
Ja. Ich sehe das. Ich glaube, dahinter steht noch was Tieferes. Weil natürlich, dass diese Mission, diese Vision, und da bist du glasklar, und das kann ich auch sehr spüren. Und das finde ich geil. Also das berührt mich auch, wenn du darüber sprichst. Da merke ich so, geil, ja, da ist jemand, der weiß, wo es lang geht und der auch bereit ist, alles dafür zu tun. Für mich ist so, der Sinn des Lebens ist kein Ziel. Sondern es ist mehr der Weg,
ja.
Wie ich den Weg gehe bis zum Ziel. Also Vision, Mission, alles klar, ja. Also es ist irgendwo in der Zukunft, weit weg. Und der Sinn, also mein Wofür, das finde ich aber immer nur hier in der Gegenwart. Da finde ich es. Da muss ich nirgendwo hingehen, muss ich nichts tun, sondern den kann ich hier finden, das Wofür.
Es ist, es ist wahrscheinlich ein happier Mental Model zu nutzen, als wenn man immer in die Ferne geht, weil man einem klar wie weit es noch weg ist und du mehr oder weniger chased.
Ja, nee, ich glaube tatsächlich, der Sinn können wir immer nur hier in der Gegenwart leben. Das Ziel, klar, das Ziel ist der Berg, da gehen wir hoch, klar, geil. Aber der Sinn ist eher so, wie gehe ich denn den Weg dorthin? Welche Qualität hat der Weg bis dahin?
Und genau.
Ich glaube, da kommen wir ein bisschen näher, ja.
Da stimme ich auch zu. Also je länger ich auf diesem Pfad bin, desto mehr realisiere ich auch, dass es nicht nur darum geht. Weil oftmals sagen Leute, oh, sobald ich das erreiche, dann mache ich X und sonst. Zum Beispiel, dann werde ich charitable, dass ich AG zu guten Kunden gebe und so weiter. Dann werde ich eine bessere Person und so weiter. Wenn du es heute nicht machst, dann wirst du wahrscheinlich auch dann nicht machen. Und du musst auch auch wenn ich so hard bent bin, dass ich sage, das werde ich erreichen, muss ich trotzdem, es ist nicht eine Hedge, aber für den Fall, dass ich es nicht erreiche, sollte mein Leben trotzdem Wert gehabt haben, sagen wir es mal so.
Wert, ja.
Dass ich trotzdem sagen kann, even if I failed, I made a difference. Egal auf welcher Skala das ist, ob das lokal, regional, global, egal, oder ob es im persönlichen Leben, it doesn't matter. Weil das, denke ich, wäre einer der größten Regrets, aber nicht nur das, sondern du willst ja auch, es soll sich auf dem Weg dorthin wahr anfühlen.
Wahr,
dass du sagst, ja.
Ja, das ist ein schönes Wort, ja. Also dahinter steckt,
Will ich denn diese Person sein oder bin ich diese Person?
Mhm. Wahrheit.
Ja.
Wahr, ja. Ich denke, dorthin bewegt sich der Sinn, ja. Wahrheit, was auch immer das bedeutet, aber
ja.
Und geil, ja. Ja. Vielen Dank fürs Teilen. Das ist auch eine sehr persönliche Frage.
Ja, klar.
Gibt es sonst noch irgendetwas jetzt ganz zum Schluss, was du noch teilen möchtest mit allen Leuten, die hier zuschauen und zuhören?
Ich denke, das war ein tiefer genug Punkt zu beenden. Alles andere, wenn ich jetzt über eine Technologie spreche, das wird es dazu verbessern. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und ich wollte sagen, ja, wenn man mehr von mir lernen will, ich meine, ich bin auf sozialen Medien und so, kann man gerne folgen. Ich verkaufe nichts auf sozialen Medien, alles nur pure Information.
Ja, geil. Ja, wir könnten sehr viel mitnehmen, so. Wie könnte es in der Zukunft sein? Aber was ich vor allem auch nochmal hier mitnehme, für all die Leute, die hier zuschauen, also eine klare Vision zu haben, ja. Bereit zu sein, den Preis dafür zu bezahlen, der notwendig ist, um die Vision auch auf die Straße zu bringen, ganz wichtig. So nicht nur in das Ziel verliebt zu sein, sondern auch in den Weg. Ja. Die meisten sind verliebt, okay, ja, cool, ja, da will ich hin, aber den Weg nicht. Und dann aber auch zu wissen, okay, was ist mein Warum, wofür bin ich da? Und das, wenn wir das miteinander kombinieren können, dann haben wir Drive und gleichzeitig wird der Weg auch zu einem wertvollen Leben, wie du es am Schluss gesagt hast, es wird wertvoll. Geil, ja, mega.
Ich denke, vielleicht habe ich da doch noch eine letzte Sache zu sagen, wo ich sage, heutzutage auf Instagram gibt es so viele, es wird so dieses falsche Bild von Erfolg vorgemalt, vor allem für viele junge Leute, ich weiß jetzt nicht, wie die Demografik deiner Audience ist, aber für die meisten unter 30 alleine wird so vorgemalt, ob sie die schnellen Autos und sonst was sind, dass man dafür sich motivieren lässt, aber in Wahrheit, man muss was finden, das auch wirklich persönlich ist, das einem wirklich etwas persönlich bedeutet, wo selbst wenn alles schlecht läuft, dass man weiterhin sagt, es ist wert, weiterzumachen. Weil wenn es für mich nur ums Finanzielle ging, es gab so viele Challenges, wo ich es nicht durchgeschafft hätte. Aber dadurch, dass man so eine Mission hat, das ist, wie gesagt, das Letzte, das nicht weggenommen werden kann, mehr oder weniger, dass es immer da ist. Und man kann sich auch nicht einfach mal kurz eine Vision auf Papier schreiben und dann ist sie das, sondern sie muss ja auch, wie gesagt, wahr anfühlen, dass sie deine ist.
Genau.
Und ich denke, Leute sollten mehr Zeit investieren, um das zu finden. Das heißt, viele Konversationen mit sich selbst, Whiteboard-Sessions, sich selbst kennenlernen, weil man kann gar nicht eine Mission finden, wenn man noch gar nicht so viel Zeit mit sich selbst verbracht hat. Und ich denke, das ist zu untergepusht und zu viel in die andere Richtung, wo es halt nur um den Materialismus geht, wo Leute, sag ich mal, für die ersten 10 Jahre doch in die falsche Richtung laufen.
Geil, das lassen wir so drin. Das. Als Schlusswort, Felix, vielen herzlichen Dank für die Zeit. Ich wünsche dir auf deinem Weg weiterhin ganz, ganz viel Erfolg, viel Freude und bleib am Ball.
Dankeschön.
Schön, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Verabschiede dich von Fremdbestimmung, Unklarheit und Unzufriedenheit. Wenn dich das anspricht und du noch nicht am kostenlosen Online-Workshop mitgemacht hast,
dann lade ich dich ein, mach mit und melde dich an. Wie du als Angestellter aus eingefahrenen Mustern ausbrichst und ein Leben voller Selbstbestimmung, Sinnhaftigkeit und Freude führst, das zeige ich dir Schritt für Schritt im kostenlosen Online-Workshop. Wir gehen 1,5 Stunden durch. Du lernst dort, wie du mehr Klarheit in deinem Leben findest und fokussiert an deinen Träumen arbeitest. Und ich zeige dir die 5 Phasen, die du brauchst für ein sinnerfülltes Leben voller Freude und in dem du auch dein ganzes wahres Potenzial ausschöpfst, ohne dabei auszubrennen. Den Link dazu findest du auf www.patrickreiser.com. Wenn du dort auf die Webseite gehst, findest du den Button. Dort kannst du dich kostenlos anmelden für den Online-Workshop. www.patrickreiser.com. Und dann sehen wir uns vielleicht schon bald auf der anderen Seite. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Episode. Schön, dass du da bist. Bis dann, dein Patrick. Mach's gut. Bye, bye.